Unwillkommener Christus von Bruder Branham, gepredigt am 11.09.1955 in Jeffersonville, Indiana.
Jesus lebt heutzutage. Und Freunde, dieses kleine alte Tabernakel heute mit seinen kleinen, grob aussehenden Wänden, mit den Fremden unter unserem Dach. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen in den Namen des Herrn Jesu Christi als seine geliebten Kinder. Und wir lieben ihn, um Gemeinschaft miteinander zu haben an diesem Morgen, wenn wir über das Wort des lebendigen Gottes sprechen. Und mein einziges Verlangen ist, dass ihr für mich betet. Zu dieser Zeit bin ich an dem Kreuzweg meines Lebens. Während einer langen Zeit bin ich auf diesen entscheidenden Punkt zugesteuert und schließlich bin ich an dieser Stelle angekommen, wo ich zugleich eine sehr wichtige Entscheidung treffen musste. Deshalb betet für mich. Werdet ihr das tun? Ich werde euch meine Lage ein bisschen erläutern. Ich habe zwischen Brüdern gestanden, während ich selbst keine Organisation unter dergleichen vertreten habe. Und ich bin von einem zum anderen gegangen und ich habe gemerkt, da ich in ihrer Mitte stand, dass ich mich selbst an diese Stelle gebracht habe. Ich wurde hier in Jeffersonville durch einen Dr. Davis ordiniert. Ihr kennt ihn ja alle, die kleine alte Baptistenkirche an diesem Ort. Und nun, ich habe euch etwas erzählt, dass ich zwei Klassen von Menschen gefunden habe. Eine von diesen sind die Baptisten und die Fundamentalisten, die eine verstandesmäßige Worterkenntnis haben. Auf der anderen Seite finde ich das volle Evangelium. Methodisten, Nazarener, Heiligkeitspilger, Pfingstler und alle diese. Sie haben den Glauben. Einer von diesen ist bis dahin aufgestiegen, dass sie den Heiligen Geist empfangen und dieses. Aber sie gehen so ehrfurchtslos damit um. Sie wissen nicht, wie es unter Kontrolle halten soll. Und die anderen auf der anderen Seite kennen das Wort und sie wissen, das Wort an die richtige Stelle zu setzen. Aber sie haben dabei keinen Glauben. Wenn ich nun Pfingstglauben und Baptistentheologie zusammenbekommen könnte, würdet ihr sehen, wie die Gemeinde sich in Bewegung setzen würde. Wenn ich nur diese wunderbaren Gaben von Pfingsten damit zusammenbringen könnte, es ist eine Schande, wie sie unter die Füße getreten haben. Und die schlechte Art, in der sie ihr sie behandelt habt und so weiter. Ich werde euch eine kleine Geschichte erzählen, das vor einiger Zeit geschah, einfach um euch etwas zu zeigen. Ich sage dieses, weil ich hier in diesem Tabernakel bin. Ich bin hier daheim und ich kann hören, was der Herr mir zu sagen hat. Ich meinte nicht zu sagen, was ich sagen kann, was ich möchte. Das würde mein Verlangen sein. Aber ich hörte vor einiger Zeit eine Bemerkung, die jemand bezüglich eines Wagens gemacht hatte. Der Mann sagte, dass sie eine große Versammlung hatten. Und er sagte, da war nicht genug Geist anwesend. Da war nicht genug Lärm im Zusammenhang damit. Und der alte Prediger sagte, gut, ich habe auf einem Bauernhof gewohnt und jedes Mal, wenn ich mit dem leeren Wagen zum Bauernhof hinausfuhr und dabei über einen kleinen Hucke fuhr, hat es gequietscht, gekracht, geknallt, gefedert. Aber sagte er, wenn ich den Wagen mit guter Nahrung und Erzeugnissen beladen hatte und zurückfuhr und dabei über diesen Hucke fuhr, konnte man nichts hören. Ein gut beladener Wagen. Deshalb brauchen wir heute einen guten, soliden Wagen, um zu wissen, wo wir hingehen. Geführt durch den Heiligen Geist. Nun, vor einiger Zeit sagte ich euch etwas. Ihr wisst, was meine Theologie ist. Erlösende Liebe. Wenn ihr Liebe füreinander habt, seht, ungeachtet, wie viel wir von diesen anderen Dingen haben hier, wie viele Gaben wir haben oder wie viel wir von diesen oder jenen haben, wenn wir keine Liebe zueinander haben, sind wir verloren. Das ist es. Ich ging zu einem Mann und Brüder. Ich werde an diesem Morgen einen Namen von einer Kirche verwenden. Ich meine damit keinen Schaden anzurichten. Und ich ging zu dem Mann, der zu einer Assembly of God gehörte, der mich nicht kannte. Es sind viele Jahre her. Ich lief auf ihn zu und sagte, wie geht es dir, Herr? Er fragte, wie geht es dir? Ich sagte zu ihm, ich habe gehört, dass du ein Prediger bist. Er sagte, das stimmt. Er war ein großer Mann von der Assembly of God. Und er wollte, dass ich mich dem Assembly of God anschließe. Er sagte, komm doch her und füge dich uns hinzu. Denn wir sind die größte Pfingstorganisation in der Welt. Ich sagte, das mag sein, mein Bruder, aber ich mag zwischen euch zu stehen und euch allen zu sagen, dass wir Brüder sind. Ich sagte, es mag sein, dass ich in meiner Ansichten völlig vom Wege ab bin. Und es kann sein, dass es mit dir genauso ist. Aber sagte ich, lass uns trotzdem Brüder sein. Seht, lass uns Brüder sein. Und er sagte, oh, wir haben die Gemeinde. Es war gerade so, dass ich am Auskundschaften war und ich ging zu einem Mann und ich tat so, als ob ich zu beiden Seiten eine ablehnende Haltung hätte, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich ging zu einem Baptistenbruder und sagte, ich habe gehört, dass du zu den Assembly Gott gehörst. Er war ein Prediger. Bruder, und er sagte, das stimmt, wo gehörst du hin? Ich sagte, ich bin ein Baptist. Und er sagte, gut, hast du den Heiligen Geist empfangen? Ich sagte, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Er sagte, hast du in Zungen geredet? Ich sagte, ja, ich habe in Zungen geredet. Er sagte, Bruder, du hast es empfangen, Halleluja, reiß den Herrn, das ist es. Ich sagte, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen und als Beweis dafür in Zungen geredet. Und er sagte, du wirst aus dieser starren Baptistenkirche herauskommen. Halleluja. Und dann sprach er einige Male in Zungen. Und ich sagte, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen und wurde im Namen Jesu Christi getauft. Und er sagte, was? Ich sagte, ich habe den Heiligen Geist empfangen und wurde im Namen Jesu Christi getauft. Er sagte, auf diese Weise empfängst du nicht den Heiligen Geist. Ich sagte, du hast es mir ein bisschen zu spät gesagt. Ich habe es schon empfangen. Er sagte, Junge, du kannst es aber nicht auf diese Weise empfangen. Er fragte, glaubst du, dass diese Art von Irrlehre? Sie, ich sagte, oh, ich würde es nicht als Irrlehre bezeichnen. Die Bibel lehrt es ja. Er sagt, geh aus meinem Haus raus. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Ich sagte, in Ordnung. Der Herr sei mit dir, Bruder. Und ich lief hinaus. Und schon einige Zeit her, als ich auf meiner Reise nach Phoenix war, ging ich hin, um einen alten Baptistenprediger zu sehen. Und ich lief auf ihn zu und sagte, wie geht es dir, Herr? Und er fragte, wie geht es dir? Ich sagte, ich habe gehört, dass du ein Baptistenprediger bist. Es war lange her, dass der kleine alte Junge von diesem Lungenleiden geheilt wurde, dort in der Tuberkulosenanstalt. Ich habe den Namen des Ortes vergessen. Ich sagte, ich habe gehört, dass du ein Baptistenprediger bist. Er sagte, ja. Und ich sagte, hast du den Heiligen Geist empfangen? Er sagte, gut, was bist du, Pfingster? Ich sagte, ja, ich bin ein Pfingster. Mit den anderen war ich ein Baptist und diesem gegenüber war ich ein Pfingster. Ich sagte, ja, ich bin ein Pfingster. Er fragte, hast du den Heiligen Geist empfangen, mit dem Beweis in Zungen zu reden? Er sagte, gut. Er sagte, ich werde dir etwas sagen, Bruder. Das ist schon in Ordnung. Aber weißt du, er sagt, ich habe es einfach auf diese Art nirgendwo sehen können. Und ich sagte, oh, dann hast du gar nichts empfangen. Das ist es eben, wie sich die Sache verhält. Du hast gar nichts, es sei denn, dass du es auf diese Art und Weise empfängst. Und das ist alles. Das ist, wie es sich verhält. Und er lief auf mich zu, hat mich mal Hand genommen, schaute mir gerade in die Augen, hat seinen Arm um mich gelegt und er sagte, aber wir sind Brüder, stimmt das nicht? Wir gehen zum Himmel gehen, stimmt das nicht, Bruder? Ich sagte, ja, Bruder, die Tatsache ist, dass ich auf deiner Seite stehe. Seht nun, der Mann bewies dadurch, dass er den Heiligen Geist hatte, und der andere bewies, dass er den Heiligen Geist nicht hatte. Das ist richtig. Seht, das stimmt genau. Seht, der Mann hatte Theologie. Aber als ich etwas sagte, was seine Theologie durchkreuzte, ist er auseinandergeflogen, da er nichts anderes als seine Theologie hatte. Ich durchkreuzte die Theologie des anderen Mannes und er hatte Christus, um ihn dort zu halten. Amen. Oh, seht ihr, seht, ein guter, voll, guter Dinge beladener Wagen. Habt Glauben ineinander, habt Glauben in Gott und liebt einander und der Herr wird uns segnen. Glaubt ihr es nicht so? Amen. Nun, bevor wir hier diese alte gesegnete Bibel aufschlagen, lass uns beten. Unser himmlischer Vater, Es ist so gut, heute zu wissen, dass Jesus an unserer Stelle starb, um uns von unseren Sünden zu erlösen, um uns als geliebte Kinder zusammenzubringen, unter der Salbung des Heiligen Geistes, unsere Krankheiten heilen, unsere Ungerechtigkeit vergeben, der alle unsere Krankheiten heilend, unsere Ungerechtigkeit vergibt, der alle unsere Gebrechen heilt, unsere Jugend erneuert, gleich wie er es bei den Adlern tut, damit wir hoch hinaufsteigen können. Der Adler kann höher fliegen als irgendein anderer Vogel, da er weit in die Ferne sehen kann und Dinge sieht, die kommen werden. Wir sind an diesem Morgen dankbar, Herr, dass du uns das Auge des Adlers gegeben hast, der Heilige Geist, der weit in die Zukunft schaut und die große Zeit kommen sieht, wenn Jesus kommen wird. Aller Kummer wird vorüber sein, jede Krankheit wird ein Ende nehmen, alle Leiden, der Tod wird hinwegfliegen. Wir sind deshalb glücklich, die Gelegenheit zu haben, um an diesem heutigen, großen, gewaltigen Tag zu leben und an dem wir noch immer das Evangelium predigen und wissen, dass Satan seinen letzten Angriff auf die Gemeinde vornimmt. Er wird niemals, nachdem dieses Zeitalter vorüber ist, imstande sein, es zu tun. Sie wird, wenn diese große Zeit vorüber ist, unter den Flügeln ihres Liebhabers sein. Und wir sind uns bewusst, dass es sich auf diese Art als Religion verkörpert hat. Er tut alle Arten von Dingen. Die Bibel sagt, dass er wie ein brüllender Löwe sein würde, verschlingend, was er nur kann. Er würde so schlau und geschickt sein. Sie sagt, er würde, wenn es möglich wäre, die echten Auserwählten verführen, wenn es möglich wäre. Aber, o Herr, du bist der Schutz derer, die an deine Brust fliehen, als eine Zufluchtsstätte. Wir kommen im Namen Jesus. Empfange uns, Herr. Segne das Lesen deines Wortes. Segne die Menschen, die hier anwesend sind. Ich bin froh, Herr, heute daheim zu sein, dass wir keinen Dolmetscher brauchen. Oder wir benötigen niemanden, um die Sprache zu übersetzen. Wir denken, dass wir nach Hause in die Herrlichkeit kommen. Wir werden dort keinen Übersetzer, Dolmetscher mehr brauchen. Wir werden dort alle eine große gemeinsame Sprache sprechen. Babylon wird in der Vergangenheit sein. Es wird vergessen sein. Es wird darin nicht mehr gedacht werden. Es wird alles vorübergehen. Deshalb, Vater, wir bitten in Jesu Namen, dass du uns das Wort auslegen wirst. Segne uns, segne jeden Sünder, Herr, der anwesend ist. Möge es so sein, dass während der Zeit des Predigens des Wortes er überzeugt würde, dass er verkehrt gelebt hat und er oder sie kommen wird und ihr Leben dir geben und heute übergeben werden, wissen, dass es der letzte Tag ist. Mögen die Kranken gesund von hier gehen, möge das Predigen des Wortes hervorbringen, möge jede Krankheit geheilt werden, alle, die sehr krank sind, manche von ihnen, alle, die sehr krank sind, manche von ihnen krank, blind, von Krebs zerfressen, mit Herzleiden, alle Arten von Verfassungen. Du bist der Heiler, Vater. Mögest du dich selbst an diesem Morgen durch den Geist offenbaren, da wir uns bewusst sind, dass da nichts in einem Mann ist, das einen anderen heilen kann. Aber die Heilung liegt im Glauben, in dem Glauben an den Herrn Jesus. Und möge er einem jeden heute so nah sein, dass sie ihre Heilung annehmen werden. Schenke es, dass wir über alle Dinge hinaus ihre Errettung annehmen werden. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nun, ich möchte diesen Morgen mit einem kleinen Gedanken ein Thema behandeln, das sich auf ein Drama bezieht. Ich habe einmal zuvor über dieses Thema gesprochen und man bat mich, es wieder im Tabernakel zu predigen. Zu einer Zeit vor kurzem war ich dort in Kentucky, in Campbellsville. Und ich saß dort in einer kleinen Niederlassung, in einem kleinen Hotel. an dem Abend las ich in der Schrift und ich las einen Teil der Schrift über eine sehr verdorbene Frau in der Bibel. Und sie hatte Jesus eine große Ehre erwiesen. Und Jesus sagte einmal zu einer Zeit, zu einer der Frauen, dass überall, wo das Evangelium gepredigt wird, diese Geschichte erzählt werden muss. Und ich dachte, dass ich nirgendwo je über dieses Thema gesprochen hatte. Ich glaube, dass ich einfach versuchen werde, darüber auf die Art eines kleinen Dramas zu sprechen. Und an diesem Morgen wurde ich gefragt, oder besser gesagt, einige Tage her, ob ich, wenn ich zu dem Tabernakel zurückkomme, an diesem Morgen bitte darüber sprechen würde. Und ich bete, dass vielleicht jemand, der hier anwesend ist, dort war, als ich darüber predigte, und ich werde versuchen, mich von ihm von einem anderen Standpunkt auszunähern. Nun, die Schriftstelle wird gefunden in Lukas Evangeliums Kapitel 7, anfangen mit dem 36. Vers. Ich werde einen Vers daraus lesen. Wenn ihr heimgeht, könnt ihr das Übrige davon lesen. Das Lukas Evangelium Kapitel 7, Vers 36. Oder vielleicht werde ich eines davon lesen, dass es gut ist, es zu lesen. Wisst ihr, der Herr wird immer vollkommen. Wir beobachten, wie die Zeitalter da hingehen, sehen, wie die Wissenschaft aufsteht und sagt, oh Gott, hat sich doch geirrt. Und in wenigen Jahren kommen sie zurück und sagen, wisst ihr, es war doch richtig. Und all diese Dinge, erst wenn sie auf die wissenschaftliche Art bewiesen, dass er verkehrt war, und dann mussten sie ihre alte Theologie herunterreißen und zurückkommen und glauben, dass es richtig war. Seht deshalb, wie ich annehme, sitzt Gott einfach am Himmel und macht sich über sie lustig. Arme kleine Kinder, warum kommt ihr nicht zu euch selbst? Ja, kommet, dienet mir und glaubet, was ich darüber sage. Das erledigt es. Nun, ich habe euch die Gelegenheit gegeben, die Schriftstelle aufzuschlagen. Es lud ihn aber einer der Pharisäer ein, bei ihm zu speisen. Und er ging dann in die Wohnung des Pharisäers und nahm bei Tisch Platz. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt als Sünderin lebte, erfahren hatte, dass Jesus im Hause des Pharisäers zu Gast sei, brachte ein Alabasterfläschchen mit Myrrenöl und begann, indem sie von hinten an seine Füße herantrat und weinte, seine Füße mit ihren Tränen zu benässen und sie mit ihren Haupthaar zu trocknen. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Myrrenöl. Und als nun der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er bei sich, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, bekommt ihr es mit? Wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, so müsste er wissen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da berührt, da sie nämlich eine Sünderin ist. Wenn er ein Prophet wäre, seht, das ist der Grund, warum sie ihn da hatten. Dann nahm Jesus das Wort und sagte zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Jeder antwortete, Meister, sprich. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Weil sie aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden die Schuld. Wer von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortet, ich denke, der, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus erwiderte, du hast richtig geurteilt. Indem er sich dann zur Frau umwandte, sagte er zu Simon, siehst du diese Frau hier? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben, sie aber hat mir die Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, Sie aber hat, seitdem ich eingetreten bin, mir die Füße unaufhörlich geküsst. Du hast mir das Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mir mit Myrrenöl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber nur wenig vergeben wird, der weiß auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Aber begannen die Tischgenossen bei sich zu denken, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wisst ihr, da ist von Anfang an etwas verkehrt. Das Bild passt irgendwie nicht zusammen. Ihr könnt es einfach spüren. Hier ist etwas verkehrt. Was wollte dieser Pharisäer mit Jesus? Er hatte nichts für ihn. Er hasste ihn. Die Pharisäer konnten Jesus nicht leiden. Aus welchem Grund fragte er ihn, als ein Gast zu seinem Festmahl zu kommen, wenn er ihn hasste? Im Allgemeinen laden die Menschen sich gegenseitig zum Essen ein, wenn sie einander lieben. Aber dieser Pharisäer, Jesus einlud, das sieht nicht richtig aus. Stimmt, sie ist irgendwo etwas mit dieser Geschichte nicht. Lasst uns deshalb nicht alles schauen. Lasst uns einfach diese Geschichte während einer Zeit betrachten. Lasst uns es auf die Art eines kleinen Dramas betrachten. Lasst uns darüber nachdenken. Hier ist etwas verkehrt. Wisst ihr, Menschen haben bestimmte Dinge zusammen. Menschen, die den Herrn lieben, gehen zur Gemeinde, da sie gemeinsame Interessen haben. Sie haben gemeinsame Gründe für die Dinge, die sie tun. Sie kommen hierher, wo wir alle in dieselbe Art der Anbetung glauben. Wir glauben an göttliche Heilung. Das ist der Grund, dass ihr eure Kranken hierher bringt. Ihr geht nicht zu Orten, wo sie nicht an göttliche Heilung glauben, um geheilt zu werden. Ihr geht zu Orten, wo sie an göttliche Heilung glauben. Wir glauben, dass wir den Herrn im Geiste anbeten sollen. Und der Grund, warum wir hierher kommen, ist, um Gemeinschaft zu haben. Nun, wie ich es öfters gesagt habe, wenn ein kleines Mädchen ihre Großmutter überall hinfolgt, seid da mal vorsichtig, da ist etwas verkehrt, da ist ein zu großer Altersunterschied. Eine ist ein kleines, 6 Jahre altes Mädchen und die andere 70 Jahre alt. Da ist etwas verkehrt. Nun, es mag sein, dass die Großmutter das Liebling ist. Ja, das mag sein. Oder vielleicht hat die Großmutter eine Tasse voller Süßigkeiten. Wisst ihr, da ist etwas, der Grund, warum das kleine Mädchen ihrer Großmutter folgt. Warum ist das so? Sie spielt nicht mit Kindern, sie folgt einfach ihrer Großmutter. Da ist etwas Merkwürdiges an der Sache. Da kleine Kinder Interessen kleiner Kinder haben. Kleine Kinder spielen mit kleinen Kindern. Die Bibel spricht darüber in Jesaja von kleinen Kindern, die in den Straßen spielen. Nun zum Beispiel, dort in Deutschland sah ich einen kleinen Amerikaner mit einem kleinen Deutschen zusammen spielen. Der kleine Deutsche hatte in der deutschen Sprache geplappert, der kleine Amerikaner sprach Englisch. Aber sie spielten zusammen. Sie waren Kinder, sie hatten Dinge gemeinsam. Junge Frauen haben Dinge gemeinsam, sie haben Umgang mit jungen Frauen. Sie sprechen über ihre Freunde und verschiedene Dinge. Sie haben Umgang miteinander. Die Menschen in dem mittleren Alter haben ihre Dinge gemeinsam. Die alten Menschen haben ihre Dinge gemeinsam. Seht die älteren Frauen, sie reden mit älteren Frauen, sie haben Dinge gemeinsam, worüber sie sprechen. Und wir haben verschiedene Vereine, zum Beispiel die Gowanis. Die Gowanis, die Männer der Stadt, kommen zusammen und reden miteinander. Sie haben gemeinsame Dinge, sie interessieren sich für die gemeinnützigen Angelegenheiten der Stadt. Sie mögen wissen, wie sie die Stadt zu einem besseren Ort machen könnten, wie sie die Armen nähern können und so weiter. Seht, sie haben gemeinsame Interessen. Sie haben Dinge gemeinsam. Sie möchten über diese Dinge sprechen. Themen, worüber sie sprechen. Wie Mutter es zu ihrer Zeit sagte. Sie sagte oft, Vögel derselben Sorte sammeln sich. Darin ist viel Wahrheit. Ihr könnt nicht sehen, dass Bussarde und Tauben irgendwelche Gemeinschaft haben. Sie trennen sich sehr schnell voneinander. Warum? Sie haben nichts, worüber sie miteinander sprechen können. Nun, ein Bussard wird mit einem Bussard über einen alten, toten Kadaver, welcher irgendwo liegt, sprechen. Und das ist es, wie es mit Zündern ist. Sie sprechen über große Tanzveranstaltungen und Feste, wohin sie gehen werden, Bussarde. Deshalb mögen sie es, sich über diese Dinge zu unterhalten. Aber eine Taube ist nicht an dem alten Kadaver interessiert, lässt es dort liegen bleiben. Wisst ihr, sie kann den Geruch davon nicht ertragen. Sie geht davon weg. Seht, das ist der Grund, dass Christen über gesunde und gute Dinge sprechen und Sünder reden über schmutzige, unanständige Dinge und singen unanständige Lieder. Es ist sogar so, dass wir unter so einer Schande hier in Amerika leben. Sogar die Menschen dort drüben möchten wissen, welche Art von Frauen wir in diesem Land haben. Sie sagen, dass alle unsere Lieder schmutzige Lieder sind, die unsere Frauen betreffen. Aber sie haben irgendwelche nette Frauen da drüben. Eine bestimmte Organisation haben dort eine Versammlung. Die Zeitungen berichteten darüber, dass als ich dort war, sie mussten den jungen Damen verordnen, ihre Mäntel über ihre Beine zu legen, damit sie sich fotografieren lassen konnten, und so die Zeitung vor übler Nachredung zu schützen. Die Damen trugen kurze Hosen und gehörten einer großen religiösen Organisation dieser Nation an, die aus Deutschland kam. Wisst ihr, Bussarde. Das stimmt. Vögel von derselben Sorte fliegen zusammen. Es ist zu schade, aber es ist die Wahrheit. Nun, wir sind Einheimische und wir möchten über Einheimische sprechen. Wir möchten zu Einheimischen sprechen. Und nun, das ist der Grund, warum sie keine Gemeinschaft haben. Nacht und Tag haben keine Gemeinschaft miteinander. Wenn der Tag kommt, dann verschwindet einfach die Nacht. Aber die Nacht kann nicht kommen, wenn das Tageslicht vertreiben. Das Tageslicht und die Nacht können nicht dieselbe Zeit in Anspruch nehmen. Sie können nicht zur gleichen Zeit existieren. Und das Licht ist so viel stärker als Finsternis. Es vertreibt die Finsternis. Habt ihr die Spinnen? Giftige, schwarze Witwenspinnen, Schlangen und alle Arten von giftigen Sachen, Reptilien, beobachtet, sie schleichen und kriechen während der Nacht. Warum? Sie gehören zur Finsternis und sie haben während der Tageszeit keine Gemeinschaft mit der Sportdrossel und in den verschiedenen Dingen, da sie in der Finsternis angehören. Ihre Werke sind die der Finsternis. Sie sind üble Dinge. Und sie werden als übel dargestellt. Und wenn sie euch beißen, wird es euch töten. Wenn ihr nicht sofort irgendwelche Hilfe empfangt. Und sie haben Gemeinschaft in der Dunkelheit. So ist es mit den Menschen heutzutage. Die meisten verschlafen den halben Tag und treiben sich die ganze Nacht herum. Seht, wenn es dunkel ist, dann wird das Üble getan. Es geschieht im Dunkeln. Jesus sagte, ihr seid Kinder des Lichtes. Wandelt im Licht. Und ihr werdet nicht in der Finsternis wandeln. Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Er kann nicht sehen, wohin er geht. Aber ein Mann, der im Licht wandelt, weiß, wohin er geht. Es kann sein, dass er viele Stolpersteine auf seinem Weg hat, aber wir sind auf dem Weg heimwärts, das ist sicher. Wisst ihr, wohin ihr geht? Weil ihr in dem Lichte wandelt. Aber diese Gemeinschaft, dieser Pharisäer, der Jesus einlud. Als Erstes möchte ich, dass ihr wisst, was bedeutet ein Pharisäer. Ein Pharisäer bedeutet ein Schauspieler. Findet das griechische Wort für Pharisäer. Es bedeutet jemand, der Theater spielt. Ich mag das nicht. Schauspieler. Wir haben zu viele davon in Amerika. Schauspieler. Vorgeben, etwas zu sein, das ihr nicht seid. Handeln wie etwas, was ihr nicht seid. Wie Herr Öpschau, Mitglied des Repräsentantenhauses, sagte, gewohnt war zu sagen, den alten Spruch, den er oft verwendete, ihr versucht etwas zu sein, was ihr nicht seid. Das stimmt. Ihr versucht euch wie jemand anders zu benehmen und ihr habt nicht das Recht zu sein. Seht zum Beispiel Hollywood. Wenn ihr dorthin geht, findet ihr so viele Menschen, die Schauspieler sind. Sie stehen so lange vor der Kamera, dass sie, wenn sie auf die Straße gehen, immer noch jemand anderes verkörpern. Irgendwelche Person oder Persönlichkeit irgendeines Zeitabschnittes aus der Vergangenheit. Sie gehen auf die Straße und erwischen sich selbst dabei, dass sie weiterhin schauspielen. Pharisäer. Und es ist nicht nur in Hollywood so, es ist auch hier in Jeffersonville so. Ihr schaut euch zu viel Fernsehen an. Das ist es. Was ist mit euch los? Schauspieler, Pharisäer, versuchen sich als etwas zu benehmen, was ihr nicht seid. Sich wichtig machen. Ihr findet es nicht nur auf den Straßen, ihr findet es auch auf den Kanzeln. Ihr habt Burschen, die auf die Kanzel gehen und eine Kanzelstimme bekommen. Ich sage euch, Brüder, eine Kanzelstimme. Theater spielen. Pharisäer, ihr Heuchler. Redet, wie ihr es auf den Straßen tut. Versucht nicht, aus euch etwas Wichtiges zu machen. Ich hasse es, jemanden zu sehen, der versucht, sich als etwas Wichtiges hervorzutun. Wisst ihr, manche Schwester, wie auch manche Männer, geben sich anders. Als sie sind, gehen zu irgendeinem Haus, hört man sie sagen, John, geh dort in die Ecke. Ich habe dir gesagt, dass du nicht gehen wirst. Und er sagt, ja, mein Liebling, das Telefon klingelt. Oh, hallo. Pharisäer. Ihr Schauspieler, hört auf damit, auf diese Art Theater zu spielen. Seid ihr selbst. Benehmt euch normal und auf natürliche Art. Ihr werdet mehr durch die Menschen geachtet werden. Versucht euch nicht wie jemand anders zu benehmen. Ihr seid es nicht. Ihr solltet auf euch selbst schauen. Mit all diesen Angebereien. Pharisäer. Benehmt ihr euch wie jemand anders, obwohl ihr es nicht seid. Ich mag das nicht. Man weiß niemals, was man von so einem Burschen zu erwarten hat. Du weißt nicht, was er als Nächstes tun wird. Er weiß selbst nicht, woran er ist. Da er in seinem Herzen denkt, als er spricht. Deshalb ist er ein Schauspieler. Ich mag das nicht. Es scheint einfach so zu sein, dass zu vieles davon da ist. Etwas, was nicht richtig ist. Angeberei. Manche amerikanische Mädchen lassen kleine Mädchen hinausgehen, damit sie mit einigen Frauen aus Hollywood anschauen können, die irgendeine Art von vulgären Kleid anhaben. Das Erste, was geschieht, wisst ihr? Sie ist hier draußen auf der Straße und trägt dasselbe Kleid. Schauspieler, Pharisäer. Das stimmt. Dann seht ihr jemanden, einen Prediger, der das Land mit einem Dienst durchkreuzt. Ihr findet heraus, dass hier manche Pharisäer, Schauspieler kommen. Sie geben an, etwas zu sein, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Man findet es bei jeder Art von Menschen. Schauspieler. Zu schade. Warum seid ihr nicht ihr selbst? Gott wird euch höher achten. Seid einfach, jeder weiß sowieso, wie ihr seid. Euer Leben zeigt, was ihr seid. Spielt deshalb kein Theater. Was wollte dieser Pharisäer mit Jesus? Ich kann das nicht in meine Gedanken fassen. Was wollte er mit Jesus? Er hasste ihn. Und hier wird er nun ein großes Abendessen haben. Denke daran, ich kann ihn sehen, wie er dort in den Fluren seines Hauses. Hin und her läuft, wie sie groß darstellen können. Läuft hin und her, reibt sich seine rundlichen Hände, deren Finger mit großen Edelsteinen besetzten Ringe tragen. Gut, sagt er. Ich denke, dass es so ungefähr die Zeit wird, dass ich ein Festmahl halte. Parfümierte Räume, persische Teppiche auf dem Fußboden. Er läuft hin und her, dieser große, dicke, fette, aufgeblasene Sack Pharisäer, und sagt, gut, wenn ich nur irgendeine Art von Unterhaltung herbeischaffen könnte, wenn ich nur etwas finden könnte. Natürlich wisst ihr, dass ich ein wohlbekannter Mann bin und ich stehe im guten Ruf mit der ganzen Oberschicht. Oberschicht. Das ist, was die Menschen heutzutage in ihren Gedanken haben, zu der Oberschicht zu gehören. Warum kümmert ihr euch um die Oberschicht? Ich möchte wissen, was Jesus will, dass ich sein soll. Ich kümmere mich nicht um die Oberschicht. Lass sie für sich selbst sorgen. Sie sind Bussarde, Pharisäer, sie spielen Theater. Lass sie allein. Jesus sagt, dass die Blinden führen. Irgendein Mann dort drüben in Deutschland hat mir einen Brief geschrieben und sagte, komm hier rüber und bring eine Säcke über die Häupter der Menschen an und lass mich wissen, was verkehrt ist mit ihnen. Dann würde er mit mir sprechen. Ich sagte, sage diesem alten Fuchs, dass ich heute Teufel rauswerfe und morgen werde ich zur Vollkommenheit gelangen. Amen. Amen. Teufel, Schauspieler, hier läuft er hin und her und sagt, wisst ihr, ich habe den höchsten Rang in dieser Stadt. Mein Wort in der Gewahrnis vereint, in der großen Gewicht. Und im Tempel schaut jeder zu mir hinauf. Ich bin Dr. Pharisäer. Vater, ich bin das hohe Tier in dieser Gegend. Ich habe genügend Geld, jeder weiß das. Ich lebe in einer Villa. Jeder schaut zu mir hinauf. Oh, warum habe ich nicht daran gedacht? Ich kann sehen, wie er seine Hände reibt. Ich weiß, was ich tun werde. Ich weiß, wie ich jeden hierher zu meinem Fest bekommen kann. Ich werde das Gespräch in der Stadt sein. Das ein. Ich. Wisst ihr, das ist eine Krankheit. So viele Menschen werden davon befallen. Ich tue, ich darf, ich werde. Zappet euch selbst aus dem Weg, dass Jesus sich zeigen kann. Ich werde tun. Ich werde haben. Ich werde sagen. Ich. Das ist alles, woran sie denken. Er sagte, warum habe ich nicht sofort daran gedacht? In Ordnung. Es wurde ihm langsam klar, was er tun würde. Es ist spät am Nachmittag. Und ich sehe, wie die Sonne untergeht. Da ist jemand, eine große Menschenmenge steht um ihn herum. Ich sehe diesen Burschen auf seinen Zehenspitzen stehen. Er schaut um die Menschenmenge. Alle Menschen stehen atemlos. Sie hören die Worte, die von Jesu Lippen eines Mannes strömen an. Niemals zuvor hat ein Mann auf diese Art gesprochen. Ich sehe diesen Heilboden aus dem Hause des Pharisäers. Er wurde beauftragt zu rennen. Er war den ganzen Tag unterwegs, vielleicht 2 oder 3 Tage. Er kam durch ganz Palästina, bis er zu dem nördlichen Teil erreichte und versuchte, Jesus zu finden. Und so entdeckte er ihn schließlich. Er war am Begriff, spät zu werden. Er schwitzte und war müde. Sein Gesicht war voller Staub. Er war einfach ein Diener im Hause des Meisters. Das war, was er war. Er war einfach ein Diener im Hause des Meisters. Sie hatten viele Diener, die für ihn arbeiten, die schmutzige Arbeit und alles andere erlegten. Er steht dort ganz ermüdet. Er steht auf seinen Zehenspitzen. Endlich habe ich ihn für meinen Meister, den Pharisäer, gefunden. In dieser Verfassung ist er, als er ihn anschaut. Nach einer Weile hört Jesus auf zu predigen und fängt an, für die Kranken zu beten. Ich kann diesen Eilboten kommen sehen. Er drängt sich durch die Menschenmenge und versucht, dahin zu kommen. Er stößt mit jemandem zusammen. Vielleicht war es Nathanael oder Philippus. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dort. Aber wie es auch war, lass uns während einer Minute dramatisieren. Ich sehe, wie er mit ihm zusammenstößt und sagt, hä? Ich möchte deinen Meister sehen. Ich habe eine wichtige Botschaft für ihn, von meinem Meister. Könnte ich ihn sprechen? Erst hatte Philippus ihm gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, da es so viele Menschen waren, die sich drängten, um Jesus zu kommen, damit er seine Hände auf ihre Kinder legen würde und alle solche Dinge. Und er hatte eine schwierige Zeit, die Menschen zurückzuhalten. So kann ich sehen, wie er sich bemüht, mich zu überreden. Er sagte, Meister, ich habe eine sehr wichtige Botschaft von meinem Meister zu deinem Meister. Ich könnte nur während einem Moment mit ihm sprechen, um ihm diese Botschaft zu überreichen, dann werde ich gehen. Ich sehe, wie Philippus versucht, ihn dorthin zu bekommen und sagte, Meister, dieser Mann scheint aus einem anderen Land zu kommen. Er kommt von irgendeinem großen Mann mit einer Botschaft für dich. Ich kann in Eilboten sehen, wie er sein Haupt zu Jesus neigt, wie Jesus höflich sein Haupt in die Richtung des Eilboten neigt. Und der Eilbote sagt, Meister, mein Meister, Simon der Pharisäer, wird ein großes Festmahl in seinem Hause veranstalten. Er ist ein wohlhabender Mann und er wird ein großes Mahl veranstalten. Und oh, er kann wirklich ein gutes Mahl herrichten lassen. Ihr alle wisst das. Er ladet dich ein, um dort hinzukommen und sein Gast zu sein während des Festmahls zu einem bestimmten Datum. Was würdet ihr getan haben, wenn ihr dort gestanden hättet? Ihr hättet möglicherweise dasselbe getan, wie die Jünger taten. Oh nein, Herr. Herr, du möchtest nicht zu diesem Pharisäer gehen? Er hat nichts mit dir zu tun. Schau nach den tausenden kranken Menschen, die hier sind. Schau doch, jeder versucht, dich zu berühren, Herr. Du hast keine Zeit, dorthin zu gehen. Zu diesem alten, fetten Pharisäer. Er ist einfach mit Geld beladen. Und er verbraucht dich das nicht. Weißt du, du brauchst dort nicht hinzugehen. Geh nicht, Herr. Ich kann hören, wie Philippus sagt, geh nicht, Herr. Ich kann hören, wie Nathanael, Petrus und die anderen sagen, oh Herr, tu das nicht. Der Pharisäer braucht dich nicht. Du weißt doch, dass er dich nur als ein Aushängeschild benutzen möchte. Er führt etwas im Schild. Er hat etwas vor. Das ist die Wahrheit. Aber trotzdem, wo mein Herr eingeladen ist, dahin wird er gehen. Er sagte, sage deinem Meister zu dem und dem Datum und so und zu einer Zeit werde ich dort sein. Der Eilbote neigt sein Haupt und ging davon. Er rannte weg, um zurück zu seinem Meister zu eilen. Wie konnte er das tun? Was hat ihn veranlasst, das zu tun? Er hat einfach die Botschaft überreicht. Er stand vor dem Prinz aller Prinzen und hatte eine Unterredung mit ihm. Er hatte eine Unterredung mit dem König der Herrlichkeit. Er verfehlte es, seine Gelegenheit wahrzunehmen. Er ist beschlagnahmt von den Dingen der Welt, den Geschäften seines Meisters, und so dass er seine Gelegenheit nicht erkannte. Junge, würde ich gerne an seiner Stelle gewesen sein. Ich würde gerne zu einer Zeit zu Jesus gehen. Ich versuche täglich wegen eurer Nöte zu ihm zu gehen. Aber niemals gehe ich von ihm, wenn ich in seiner Gegenwart war, sah er denn, dass ich ihn angebetet habe? Warum fiel dieser Eilbote nicht zu seinen Füßen und sagte, nun Herr, das Erste, was ich tun möchte, wissen, dass ich in deiner Gegenwart bin und dass ich in deiner Aufmerksamkeit habe, vergib mir, da ich ein Sünder bin. Das ist, was er getan haben sollte. Das ist, was ich getan hätte, glaube ich. Würde ihr es sich auch getan haben? Ich glaube, ich würde ihn gefragt haben, mir zu vergeben. Herr, sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Ich bin ohne Hoffnung, ohne Gott. Ich bin nur ein Diener im Hause des Pharisäers. Würdest du mir vergeben? Aber nein, er hatte etwas anderes zu tun. Er musste sich um die zivilen Dinge der Welt kümmern, die zivilen Gesetze. Und denkt ihr nicht, dass wir einfach ein bisschen zu viel durch solches Zeug beschlagnahmt werden? Oh, wir können an diesem Sonntag nicht zur Gemeinde gehen. Wir müssen das Auto polieren. Nun, ich weiß, dass Jesus zur Gemeinde kommt, aber wisst ihr, ich habe keine Zeit, dorthin zu gehen. Wenn ich es verfehle, das Öl zu wechseln, werde ich morgen meine Lager verbrennen. Lass es verbrennen! Ich habe es lieber, dass meine Lager ausbrennt, als dass meine Seele zur Qual in die Hölle geht. Wisst ihr? Verfehlt eure Gelegenheit nicht. Sie wird täglich auf diese Art und an jedem Mann und jede Frau in dieser Weise angeboten. Täglich auf diese Weise. Aber sie verfehlten es, ihre Gelegenheit zu sehen. Er verfehlte es. Dort war er. Aber wir haben andere Dinge zu tun. Die Kinder müssen versorgt werden. Wir können nicht zur Gemeinde gehen. Zu viele Kinder müssen fertig gemacht werden. Bringen sie trotzdem mit euch. Gut, die Nachbarn werden etwas sagen. Was kümmert ihr euch darum, was der Nachbar sagt? Nutze die Gelegenheit aus. Geh zu Jesus. Das ist die Hauptsache. Werde nicht durch die Angelegenheit der Welt beschlagnahmt. Wir verwenden zu viel Zeit für diese Dinge. Sorge dafür, dass ihr zu ihm geht. Und wenn ihr dorthin kommt, schüttet eure Seele aus. Sag nicht, Herr, ich werde dir das nächste Jahr dienen, wenn du mir statt diesem Port ein Cadillac gibst. Herr, wenn du dieses tun würdest, dieses und das alle noch. Wenn du dieses tun würdest, komm hierhin. Oh Gott, in mir ist nichts Gutes. Da ist nichts in mir. Vergib mir. Ich bin ein Sünder. Das ist die Art, wie ihr es tun solltet. Bleibe nicht in der Ferne stehen und sei nicht wie ein Schauspieler, ein Pharisäer. Kümmert euch nicht so sehr um die Dinge des alltäglichen Lebens, so vieles von diesem schmutzigen, unwichtigen Zeug, welches sowieso nichts bedeutet. Eure Autos und alles andere, was ihr habt, ihr werdet vergehen. Sorgt euch um eure Seele. Lasst das an erster Stelle stehen. Bringt das dort drin in Ordnung. Bis dieser tiefe, gefestigte Frieden, der alles Verstehen übertrifft, tief in eurem Herzen gefestigt wird. Bis das ihr fühlt, das in jedem Flecken küsst. Dann, Bruder, braucht ihr keiner zu sagen, was du tun sollst. Du würdest wissen, was zu tun ist. Ja. Wenn ihr ihn je einmal berührt, kein Mensch kann je in seine Gegenwart kommen, zu ihm zu reden und je wieder davon gehen und dieselbe Person sein. Ihr werdet immer verändert sein. Wenn ihr zu ihm redet, ist da ein Eindruck, der eure Seele trifft, den ihr niemals vergessen werdet. Ich erinnere mich an das erste Gespräch, das ich mit ihm hatte, als ich 22 Jahre alt war. Ich schämte mich, zu ihm zu reden. Deshalb schrieb ich ihm einen Brief und hatte vor, es an irgendeinen Baum im Wald zu nageln, damit er es lesen konnte. Ich schämte mich so wegen meines Lebens. Und ich dachte, es kann ja sein, dass er niemals an diesem Baum vorüberkommt. Aber vielleicht wird er es hören, wenn ich ihn einfach zu ihm rede. Deshalb kniete ich hin und sagte, Herr Jesus, ich möchte eine Minute lang zu dir sprechen. Ich bin die schlechteste Person in dieser Welt. Ich ging als eine andere Person davon. Seht, so verhält sich die Sache. Es kommt auf die Art, wie ihr euch ihm nähert. Ihr seid euch bewusst, dass ihr in Not seid. Und die Schwierigkeit liegt darin, dass wir denken, dass wir zu gut sind. Wir sagen, wir brauchen ihn nicht. Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr Jesus braucht. Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr eurer einzige Hoffnung ist. Ihr müsst so dürstig sein, dass ihr fast zugrunde geht. Dann werdet ihr euch bemühen, zu ihm zu gehen. Ihr werdet ihm nicht irgendeine alltägliche Frage stellen, die sich mit dem alltäglichen Leben beschäftigt. Ihr werdet ihm die Not eurer Seele bekannt geben. Ihr werdet zu ihm kommen. Er wird sagen, sage mir alles, was du auf deinem Herzen hast. Der Eilbote ging schnell weg. Oh, das ist nun alles vorbei. Er war ganz zufrieden, denn er hatte das getan, was sein Meister ihm geboten hatte. Es mag sein, dass ihr das, was euer Chef euch bei der Arbeit sagt, ausführt. Es mag sein, dass ihr das, was euer Ehemann sagt, in Bezug auf Wechseln der Vorhänge oder irgendwelche anderen hauslichen Angelegenheiten ausführt. Aber was tut ihr, wenn Jesus euch sagt, etwas zu tun? Betet! Sicherlich. Das ist, was zählt. Geht zu ihm hin. Nun, wir sehen das Nächste, was vor sich geht. Wir sehen, dass er wieder durch Palästina hindurchzieht. Nur die Reichen arrangieren eine Unterhaltung. Ihr müsst einmal in den östlichen Ländern gewesen sein, um diese östlichen Länder zu kennen, wenn ihr je dort gewesen seid und gesehen habt, wie ihre Gewohnheiten habt. Habt ihr einen Überblick in die verschiedenen Dinge, zum Beispiel die Art, wie sie in Palästina essen. Hier sehnt man sich nicht auf einen Stuhl zu essen. Es würde gut sein, wie eure Kinder sein. Zum Beispiel für dieses kleine Mädchen, das hier vorne sitzt, mit dem kleinen blauen Kleid, mit dem kleinen rosa Band. Ihr wisst, dass so viele kleine Kinder sich auf diese Art auf ihren Arm lehnen. Seht, ihr wisst, dass es die richtige Art ist. Ja, das ist richtig. Heutzutage denken die Mütter, dass es nicht richtig ist. Da es heute nicht die Regel ist, aber in Palästina tun sie es so. Sie essen nicht, während sie auf einem Stuhl sitzen, sondern sie legen sich auf ein Sofa. Sie essen auf diese Weise und so weiter. Sie stellen einen langen Tisch hin und schräg zum Tisch entlang stellen sie ein Sofa. Jeder hat sich dann auf diese Art hingesetzt und sich geduckt. Während sie aßen, legten sie ihre Hände auf diese Art auf den Tisch. Seht, so essen sie. Denkt auf diese Art. Nun, ihre Kinder wird es mögen, es zu tun. Das ist auch die Art, wie Jesus in dem Haus der Maria gegessen hat. Seht, nun, sie legen dort auf den Sofa und essen. Oh, sie haben ein gutes, feines Essen. Stellt euch vor, dass dieser Pharisäer auch wirklich ein großes Fest veranstalten konnte. Denn erinnert euch, er war ein reicher Mann. Er hatte ein Stück Fleisch von jedem Lamm bekommen, das als Opfer geopfert wurde. Ja, Herr. Der Junge hatte einen Fleischhaken bekommen, in den Topf getaucht, und was am Haken gehörte dem Pharisäer. Er hatte wirklich viel Geld, er war ein reicher Mann, er war kein Armer, er gehörte zur Oberschicht. Aber er lud einen Armen ein. Aus welchem Grund? Dieser große Heuchler, er hatte vor, sich einen Spaß mit ihm zu machen, und ich kann ihn sagen hören, alles geht sehr schön. Dieser heilige Roller hat gesagt, dass er zu meinem Festmahl kommen wird. Ha, 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 ha. Frage mich, was Pharisäer Jonas dazu sagen wird. Er hasste ihn ja auch. Werden wir nicht einen Spaß haben? Nun, er behauptet ja, ein Prophet zu sein.
Eine kleine Stelle ist auf diesem Band frei. Ha, ha, ha. Er weiß das besser. Deshalb werden wir uns über ihn etwas Spaß machen. Glaubt nur, wir werden uns Spaß machen. Heutzutage haben sehr wenige reiche Menschen Zeit für Jesus. Ich bin so froh, dass er sich um die Armen kümmert. Ich kann nicht sagen, dass alle reichen Menschen leben. Da sind welche, die ihn lieben. Sicher ist das so. Nehmt zum Beispiel einen Mann, der Häuser, Grundstücke, Autos und alles andere hat und der mit all diesen Dingen so beschäftigt ist, dass er keine Zeit für Jesus hat. Er fühlt sich derart in eine bestimmte Bevölkerungsschicht der besseren Klasse aufgenommen, dass er Jesus nicht annehmen kann. Halleluja! Ich denke heute an ihn wie an einen Mann, der eine wichtige Position in der Gesellschaft hat. Wie kann er auf die Knie gehen und zu Gott schreien und ihn bitten, auf die Straße zu gehen und Zeugnis abzulegen? Er würde es nicht tun. Sein Ansehen in der Gesellschaft würde zunichte machen. Was kümmert ihr euch um die Position der Gesellschaft?
Ich will meine Position in der Herrlichkeit haben. Amen. Mein Name in dem Buch des Lebens, das ist es, was ich will. Wer kümmert sich um eure alten Positionen in der Gesellschaft? Leute der Oberschicht werden sowieso zu einer Kruste verbrannt werden. Geh mal weiter. Dort ist er. Oh, all diese Menschen werden nun hierher kommen. Wisst ihr, diese armen Menschen dort sind, sie glauben solches Zeug nicht wie dieses. Deshalb werde ich ihn in meinem Hause haben und alle Zeitungen werden darüber berichten. Ich sage euch, ich werde eine gewaltige Veranstaltung daraus machen. Ihr wisst, dass diese Art von Geist noch immer da ist? Oh, sicher. Ganz sicher. Hochmut ist ein verfluchtes Etwas. Hochmut. Oh, ich werde mein allerbestes kirchliches Gewand anziehen. Ihr sollt mal sehen, wie sie manchmal ihre Diener kleiden. Wisst ihr, manchmal bringen sie die Menschen von Indien dorthin. Und sie wissen wirklich, wie sich die kleiden sollen. Sie befestigen die Glöckchen an den Zehenspitzen ihrer Schuhe und haben schöne Gewänder an. Wenn sie laufen, macht es Musik. Ihre Hände haben sie mit Servierplatten gefüllt, mit fein gewürzten Lämmern und solche Sachen. Dann bringen sie auf die Art und Weise hinaus und haben eine Hand auf die, hinter sich, bewegen sie auf die Zehen diese Art und es spielt Musik. Und die Diener kommen auf solche Art und Weise hervor, dass ihr sogar, wenn ihr nicht hungrig werdet, es euch hungrig machen würde. Oh, es riecht wunderbar, wie sie es kochen können und richten. Und er sagte, wisst ihr, es ist gerade die Jahreszeit. Das meine ich, glaube nicht, dass ich es im Haus haben sollte, denn zu viele Menschen könnten mich nicht in meinem besten Gewand sehen. Heuchler, Pharisäer, Schauspieler. Viele Menschen heutzutage zur Kirche gehen, um ihre Religion zu zeigen. Oh ja. Das stimmt. Wenn ich zur Kirche gehe, werde ich die Menschen mich als einen guten Mann ansehen und werden denken, dass ich religiös bin, du Pharisäer, Schauspieler. Jesus sieht dich zu jeder Zeit. Er weiß, was mit dir los ist. Er weiß alles, was du tust. Und er geht in die Stufen hinunter und sagte, ich werde es einfach draußen auf der Terrasse machen, dort draußen im Garten, und ihr, die großen Weintrauben, diese großen weißen Trauben, die ich habe, die so köstlich schmecken. Deshalb will ich es so planen, dass es gerade mit der Traubenernte zusammenfallen wird. Der Geruch dieser Gewürze wird dort hindurchgehen. Wird es nicht wunderschön sein? Und ich werde meinen Tisch nach draußen setzen und alle Menschen werden kommen und um die Pforte herumstehen und all diese Dinge, und sie werden herumstehen. Das ist sowieso die Art, wie die Menschen es in östlichen Ländern tun. Sie gaffen sich immer etwas an. Alles, was so vor sich geht. Und ihr braucht euch nicht darum zu sorgen, eine Menschenmenge zusammenbekommen. Geh einfach dorthin und fange etwas an. Dann werden alle dorthin kommen. Jeder wird dorthin kommen, um sich alles anzuschauen. Deshalb, überall um meine Pforten herum werden die Menschen stehen. Und ich werde das Gespräch der Stadt sein für das ganze Jahr. Ich werde wohl bekannt sein. Ich werde sein. Oh, es wird aus mir etwas ganz Großes machen. Seht ihr, es wird aus mir etwas machen. Was kümmert sich um mich? Ihr solltet an Jesus denken. Nicht, was ihr tun werdet, wenn ihr Christen werdet, aber was ihr tun werdet für Christus, wenn ihr Christen werdet. Ich werde zur Gemeinde gehen. Ich werde mich ihnen anschließen. Ich werde Hände schütteln und meinen Namen ins Buch hineinschreiben lassen und werde angesehen sein als eine bessere Person. Ich werde gesehen sein. Ist das eure ganze Absicht, warum ihr zu Christus kommt? Schande über euch, Schauspieler, Pharisäer. Ich komme zu Christus, damit ich sehen kann, was ich für ihn tun kann. Ich muss etwas für ihn tun. Ich werde es so tun, dass er hervorgehoben wird, dass die Menschen ihn sehen werden. Nicht lange her, da war dort in einer bestimmten Stadt ein Heilungsfeldzug. Der Mann, für diese Stunde, Bilder von ihm waren in der Zeitung und überall in den Mauern. All diese Sachen, der Name Jesus wurde auch nicht einmal genannt. Ich dachte, wo kommt Jesus hier überhaupt ins Bild? Dort ist der Mann für diese Stunde, der Mann, der die Menschen auf seinen Herzen trägt. Gottes Mann und Gottes Mann für Jesus. Aber wo ist Jesus denn? Ich dachte, dass er der Mann für jede Stunde ist. Ich dachte, dass er der Mann Gottes ist. Wo ist er zu sehen? Das ist es. Was es ist? Ein Haufen Schauspieler, Pharisäer. Amen. Deshalb war er wirklich in der Lage, alles groß aufzumachen. Und wenn es ein Abend würde, könnte er sich die Kerzen anzünden und so weiter und sie dort draußen an die Markise hängen und die Soldaten dann draußen stehen, die Diener mit den Fackeln, würde es nicht sehen, wunderbar sein. Er rieb sich die Hände und so weiter, dann schließlich kam dort der Tag für dieses große Festmahl. Da sitzt er nun. Die hatten alles vorbereitet. Dann höre ich, wie dort Glöckchen klingeln. Hier kommt dann Dr. P.H.F. D. und so weiter und so. Dr. Jones, Pharisäer, der große Boss, Pharisäer Jones kommt in seiner Kutsche angefahren. Stopp. Oh, er hat eine Gruppe von Dienern um sich herum. Die reichen Leute haben das. Jemand kommt heraus, kümmert sich um seine Pferde, bringt sie in den Stall, füttert die Pferde, pflegt sie, wird er ins Haus geführt. Nun, in Palästina ist es das Erste, wenn ein Mann in ein Haus kommt, die Menschen dieser Tage, wenn sie dorthin kamen, gingen im Allgemeinen von einem Ort zum anderen zu Fuß. Und während sie auf diese Straße gingen, hatten sie ein Gewand an. Und dieses Gewand reichte herunter bis auf den Fuß. Der Fuß ist mit einer Sandale bedeckt, das Unterkleid reicht nur bis ans Knie. Es ist am Knie abgeschnitten, das Unterkleid, welches man unter dem Gewand trägt. Und ein Mann, wenn er geht, wenn er auf die Art sich fortbewegt und auf der Straße geht, mit diesem Gewand an, dann nimmt dieses Gewand den Staub auf. Der Staub fällt aufs Knie, vom Knie an bis herunter, wobei es dann sehr schmutzig wird. Das ist, wie Jesus es lehrte, die Füße zu waschen. Seht, es war ein Brauch. Seht, ihre Füße waren schmutzig. Und da waren viele Karawanen, die in diesen Tagen über die Straßen von Palästina herübergingen. Die Straßen waren nicht lang, wie wir sie haben. Wir haben die Straßen mit Beton, aber sie sind asphaltiert. Aber die Straßen waren alte, staubige, mit Steinen besäte, ungepflegte Wege, wie irgendwo eine alte Landstraße. Und da sich alle Tiere, die sich über diese Wege fortbewegen, ihre Abfälle herunterfallen ließen, kamen die Vögel herunter und haben dort herumgepickt und es sich so zerstreut, dass es zu Staub zurückgekommen. Und wenn ihr dann auf diese Straße geht mit eurem Gewand, auf diese Art, über diese ungepflegten, steinigen Straßen wie diese, dann war es so, dass der Dreck auf euren Beine fiel und es würde stinken. Und es war ein fürchterlicher Geruch. Etwa so, als wenn man in der Nähe eines Stalles oder etwas Ähnliches mit. Und wenn eine Person zu irgendein Haus kam, war es der Brauch, dass man als Erstes, was man tat, die Füße wusch. Nun, ich werde euch zeigen, wie es getan wurde. Bitte komm hierher, Bruder Neville. Ich will den Menschen demonstrieren, wie es getan wurde. Komm bitte hierher, wenn du es willst. Nun, du stehst dort für eine Minute. Nun, das Erste, was geschah, wenn eine Person in ein Haus hereinkam, nun der Diener, der am wenigsten verdiente, von der ganzen Gruppe der Diener, war der Fußwäscher. Der Mann, der die Füße wusch, hatte die niedrigste Stelle von allen. Er wurde am wenigsten bezahlt. Nun, ich möchte etwas zu euch sagen. Jesus hatte die niedrigste Stelle angenommen. Ein Diener. Halleluja! Das beweist mir, dass er Gott war. Er hat die niedrigste Stelle eingenommen, um die Füße zu waschen. Da waren alle Arten von Dienern, aber der niedrigste war der Fußwäscher. Er muss allen Dünger und alles andere von den Füßen abwaschen. Der niedrigste Diener, den es überhaupt gab. Und Jesus hatte diese Stelle eingenommen. Und dann ist es so, dass ihr starr seid, dass ihr nichts für mich tun könnt. Aber er hat die niedrigste Stelle für euch eingenommen. Er war ein Fußwäscher. Denkt darüber nach. Der König der Herrlichkeit wurde ein Fußwäscher. Denkt darüber nach. Ein Diener, um Demütigung zu zeigen, um euch ein Beispiel zu geben, was zu tun und wie es getan wird. Und ihr nennt euch selbst Christen und seid so eingebildet, dass ihr nicht herunterreichen könnt, um eure Hände mit einem Bettler, der auf der Straße sitzt, zu schütteln, ihm vom Herrn zu erzählen, oh, ihr seid so gut. Es sollte euch klar werden, dass da nicht viel Gutes an euch ist, wenn ihr daran denkt, dass er ein Diener wurde, der die Füße wusch, die niedrigste Stelle, die es überhaupt gab. In Wirklichkeit war er im Herzen der Allerhöchste, den es gab. Er war die Hülle Gottes und wurde der Diener, der Füße wusch, der am wenigsten verdiente. Er, der groß war, wurde die Hülle, damit er euch zurückkommen konnte. Wisst ihr was, ich habe auf diese Mannreise bemerkt, gewöhnlich ist es so, dass ihr großen und kleinen Männern begegnet. Ich habe gemerkt, dass da große Männer sind, wirklich große Männer. Und ich weiß, dass sie große Männer sind. Aber wenn ich ihnen begegnete, dann geben sie mir das Gefühl, dass du der große Mann bist, obwohl du gar nichts bist. Aber dann nimmst du den kleinen, unbedeutenden Burschen, der über nichts Bescheid weiß. Er denkt, dass er alles beherrscht. Er ist von Anfang an nichts. Es sind große Männer oder kleine Männer. Sie prahlen nicht oder nehmen irgendwelche Ehrerbietungen in Anspruch. Sie geben dir das Gefühl, dass du der große Mann bist. Das sind große Männer. Und hier ist der größte der Menschen. Der größte aller Menschen. Gott, der sich im Fleisch manifestiert hat. Er wurde ein Diener, der die Füße wusch. Demütigung. Der König der Ewigkeit, aller Herrlichkeit. Der König des Himmels und der Erde hat den Dreck von den Füßen der Männer gewaschen. Denkt ihr, dass ihr etwas seid? Wir ziehen uns einen Anzug an, der $50 gekostet hat. Oh Gott, sei uns gnädig. Wir denken, dass wir jemand sind. Wir laufen dort die Straße entlang mit unseren Häutern in der Luft. Oh, ich gehöre einer bestimmten Kirche an. Ich bin so gut wie irgendjemand anders. Oh, du armer, elender, erbärmlicher Pharisäer. Du bist ja nur ein Schauspieler. Du hast gar keine Rettung erlebt. Du würdest es beweisen, wenn du gerettet wärst. Das stimmt. Oh, ich habe vergangenes Jahr einen Scheck über $50 für die Wohltätigkeit zusammen. Wer kümmert sich darum? Gott kümmert sich darum nicht. Er schaut sich dein Herz an. Ihr versucht euch hervorzutun, als ob ihr etwas seid. Er hat euch niemals dafür getan. Aber warum gehst du hinaus und tust etwas? Nicht hinaus. Ich spiele ja nur Theater. Hier das Erste, was sie getan haben, ein Mann in sein Haus hineinkam, wurde er willkommen geheißen. Wenn er wirklich willkommen war, der Gastgeber hat ihn willkommen geheißen. Nun, der Diener begegnete ihm, an ankam. Das Erste, was er tat, er hat heruntergereicht und seine Schuhe ausgezogen. Und er hat dann seinen Fuß auf diese Art genommen, wie dieses hier, und hat ihn über seinen Fuß gelegt und hat sich gebückt und hat seinen Fuß auf diese Art gewaschen. Nachdem er seinen Fuß wirklich gut gewaschen hat, hat er ein Handtuch genommen und den Fuß abgetrocknet. Dann hat er den anderen Fuß gewaschen und seine Sandalen angezogen und sie auf die dafür bestimmte Erhöhung gesetzt, auf diese Art dort drüben sehen. Dann hat er hingereicht und kommt zurück mit ein paar sehr schönen aus Seidensatin gemachten Sandalen, aus Seide oder Seidensatin. Und er nimmt seinen Fuß, nachdem er getrocknet ist und frisch und aller Schmutz und aller Dreck abgewaschen ist, dann nimmt er diese Sandalen und versucht sie an die Füße zu schlupfen. Und wenn sie nicht passen, nimmt er sich ein anderes, bis er ein paar Sandalen findet, die ihm sehr gut passen. Dann ist er ganz gewaschen und fühlt sich ziemlich behaglich. Dann geht er in eine kleine Kammer hinein und ein anderer Mann begegnet ihm dort am Eingang. Dann geht er in ein kleines Zimmer, wo wieder ein anderer Diener steht, der einen Krug mit Salböl in seiner Hand hält. Oh, er wird richtig gesalbt. Welch ein berühmtes Zeug das ist, dieses Salböl. Er tut ein bisschen auf seine Hand und ein bisschen auf die andere Hand, dann reibt er es zusammen und dann reibt er sein Gesicht und den Hals damit ein. Wegen der Sonnenstrahlen in Palästina müssen Männer und Frauen sich selbst ölen, sonst wird es einfach ihre Haut abreißen, wisst ihr? Und ihr Hals und ihre Wangen waren geölt. Und das Öl wird verunreinigt. Das Olivenöl, wenn es alt wird, bekommt es einen fürchterlichen Geruch. Aber sie mischen es, ein köstliches Parfüm dort hinein, das etwas sehr Kostbares ist. Sie holen es aus Arabien. Ihr könnt es ja beobachten, wie das Parfüm hergestellt wird. Nachdem die Rose ausgeblüht ist, hinterlässt sie einen kleinen Apfel, wo die Blüte war. Ihr habt es manchmal gesehen, wie diese kleine Knospe. Nun, es gibt dort ein Gebüsch, ein berühmtes Gebüsch, das dort hoch im Gebirge wächst. Ganz dort unten in Arabien. Und sie nehmen diese kleine Knospe, nachdem die Rosenblüte abgefallen ist, und sie nehmen dann diese kleine Knospe von dem Strauch und sie nehmen die Hülle davon weg und dort drin hat es einen wunderbarsten Geruch, den es geben kann. Ich habe einmal gesehen, ihr könnt es in euren Händen zerreiben, eine von diesen kleinen Knospen auf diese Art, und werdet während 2 Wochen nach diesem Parfüm riechen. Oh, es ist sehr kostbar. Als die Königin von Saba kam, um Salomon zu begegnen, das war einer ihrer Kostbarkeiten, die sie mitbrachte, etwas von diesem berühmten Parfüm aus Ägypten. Nun, dachte, es war so, dass sie dieses dann auf die Gäste reden. Oh, es ist sehr kostbar. Sie haben das auf sie gerieben. Sie haben es auf ihre Gesichter und auf ihren Hals gerieben. Und anstatt einen Geruch war dort der Duft. Und die Füße waren dann ganz gewaschen. Aller Dreck war abgewaschen. All der Dreck war von ihren Füßen gewaschen. Dort sitzt er dann. Sein Gesicht ist ganz gewaschen. Sein Hals ist ganz gewaschen. Und dann geben sie ihm eine Handtuch und er topft es auf diese Arbeit und fühlt sich dann ganz erfrischt und geht dann zum Gastgeber. Nun komm her, Bruder Neville. Ich möchte, dass du aufstehst und ich werde sagen, dass er mein Gast ist. Nun, das Erste, was er tut, wenn er ihm begegnet, streckt er seine Hand aus wie diese. Legt dann seine Hand auf seine Schulter, legt seine Hand auf diese Schulter und auf diese Art. Und wenn er das tut, beugt er sich nach vorne, küsst ihn auf den Nacken, dann nimmt er diese Hand auf seine Schulter hier und küsst ihn dort auf den Nacken. Und nun, danke dir, wenn er das tut, ist er geküsst. Und er ist ein Bruder. Er ist willkommen. Halleluja. Er kann zum Eisstern gehen. Ja, er kann sich daheim fühlen. Er ist ein Bruder. Halleluja. Seine Füße sind gewaschen. Und er ist erfrischt. Er ist willkommen. Er ist willkommen geküsst. Amen. Dann ist er ein Bruder. Er kann sich hineinbegeben und sich genau so willkommen fühlen, als wenn er in seinem eigenen Haus wäre. Nun, er geht hinein und setzt sich. Er kann alles tun, was er möchte. Er ist willkommen. Er ist gewaschen, er ist gereinigt, er ist gesalbt und er ist willkommen geküsst. Das bedeutet, wenn der Gast, wenn er ihn geküsst hat, dass er ihn als seinen Bruder anerkannt und er ist willkommen, um von allem, was sich im Haus befindet, Gebrauch zu machen. Er braucht sich weiter keine Mühe mehr zu geben, er ist daheim. Er läuft einfach rein und geht zum Kühlschrank oder was er denn tun möchte, er gibt sich einfach wieder heim. Er ist dann ganz in Ordnung. Nun, wie konnte es geschehen? Wie konnte es sein? Wie hat dieser Diener Jesus an sich vorbeigehen lassen? Hier sitzt er beim Abendessen oder im Festmahl mit ungewaschenen Füßen. Er sitzt dort irgendwo in der Ecke. Oh, ich wünschte, dass ich der Diener hätte sein können. Ich wünsche, dass ich an seiner Stelle hätte sein können. hier ist Jesus, irgendwie.
Oh,
er hat die Füße von Dr. Jones gewaschen, sicherlich. Er hat alles übrigen gestern gewaschen und gesalbt. Und Simon hat ihn willkommen geküsst. Und dort war er, und er hat sich so viel unterhalten. Oh, Dr. Jones, weißt du was? Und Herr so und so Pharisäer, und so Pharisäer, erinnerst du dich an so und so? Erinnerst du dich? Oh, so beschäftigt mit der Unterhaltung, dass sie waren so beschäftigt, dass sie unterhalten über ihre Angelegenheiten, bis sie es verfehlten und nicht merkten, dass Jesus hereinkam. Oh, ich wundere mich heutzutage, ob wir nicht so interessiert daran sind, ob wir Methodisten oder Baptisten oder Presbyterer sind, bis dass wir verfehlen und nicht merken, dass Jesus hereinkommt. Oh Gott, sei uns gnädig. Oh, wie gern werde ich es gehabt haben, diese Stelle von diesem Diener einzunehmen. Wie gern hätte ich es gehabt, vor seinen Füßen niederzuknien. Wie hat es verfehlt? Oh, er war so daran interessiert, was die großen Kirchen taten. Jesus, irgendwie kam er herein. Ich kann hören, wie er seinen Jüngern sagt, nur bevor er sich auf die Wege begibt, gut, es ist besser, dass wir nun gehen. Wir mussten ungefähr 100 Meilen gehen und sie mussten die ganze Straße bis über heiße Wege nach Palästina reisen. Aber lasst mich hier euch einen Hinweis geben. Jesus hält immer seine Verheißung. Als er sagte, dass er dort sein würde, war er dort. Halleluja! Wenn ich im Krankenhaus liegen würde, sterbend, hat er mir die Verheißung gegeben, dass er dort sein werde. Er hat mir verheißen, dass er mich heilen wird. Er hat seine Verheißung gehalten. Er sagte, wenn dieses Leben vorüber ist, wenn mein letzter Kampf gekämpft ist, mein zugemessenes Lebensalter vorüber ist, ich werde alt und befinde mich am Ufer des Flusses des Jordans. Er hat verheißen, dass er dort sein wird. Er wird dort sein. Er hält seine Verheißungen. Obwohl ich dort durch das Tal des Schattens des Todes gehe, ich werde kein Übel fürchten. Du bist ja mit mir. Ich werde mich deshalb nicht zu Sorgen brauchen. Er wird dort sein. Wir sangen früher ein kleines altes Lied. Ich werde den Jordan nicht alleine überqueren. Jesus starb, um all meine Sünden zu versöhnen. Amen, wenn ich die Finsternis sehe, wird er auf mich warten und ich werde den Jordan nicht alleine überqueren. Ich bin hier, um durch meinen einen Fluss alleine hindurchzugehen. Ich bin oft durch Freunde verlassen. Freunde und Verwandte haben mich Spaß gemacht. Aber da ist ein Ding, welches sicher ist. Er wird dort sein. Wenn die Zeit kommt, wird er dort sein. Er hält immer seine Verheißungen. Oh, denkt ihr, dass ich verrückt bin? Vielleicht bin ich es. Aber er wird dort sein. Er hat sich vielleicht ein bisschen eher auf den Weg gegeben, um sicher zu sein, dass er dort rechtzeitig sein wird. Er hält immer seine Verheißung. Es ist gerade zur rechten Zeit da, genauso wie er es verheißen hat, dass er dort sein würde. Und sie verfehlten es, ihn zu erkennen. Sie hatten Zeit für alles andere, aber sie hatten keine Zeit für Jesus. Schau, wenn unser Präsident zu der Stadt kommt, schau, wie sie ihn willkommen heißen. Wenn der Präsident zu dieser Stadt kommt, würden sie vom Zug, womit er ankommen würde, bis an das Hotel, wo er seine Bleibe haben würde, die Straßen mit Blumen streuen. Die Fahnen sind alle geflaggt, die Blumenkette werden in Straßen geworfen. Blumenmädchen gehen voran, die Musikkapelle schlägt auf den Trommeln, die Musik spielt, die Sänger singen. All dieses, um den Präsidenten willkommen zu heißen. Aber Christin, Jesus kommt. Und ihr seid nicht willig, ihn willkommen zu heißen. Oh, ich werde Ihnen ein bisschen Raum in den Schrank einräumen. Ab und zu, dort irgendwo in der Ecke, da ihr euch vor euren Bekannten wegen ihn schämt. Ihr würdet ihn in euren Gebeten nicht erwähnen. Oh, ihr würdet ihn eine kleine Stelle einräumen, irgendwo in dem Schrank, vielleicht in der Dachstube. Oder ihr nehmt ihn ab und zu hinauf in die Dachstube, wenn er kommt und ihr sagt, ich will nicht, dass es so auffällt. Ich werde ihn in die Dachstube hineinbringen, damit mich keiner sieht, wenn ich bete. Aber beachtet das Gute an der Sache. Er kommt sowieso. Jesus, bist du willig, die zweite Stelle einzunehmen? Ja. Bist du willig, die dritte Stelle einzunehmen, Jesus? Ja, ehrlich gesagt, ich bin willig, jede Stelle, die du willig bist, mir einzuräumen. Aber den Präsidenten heißt ihr willkommen mit allem, was ihr habt. Willkommen, ihr heißt euren Nachbarn willkommen und kocht ein großes Festmahl. Ihr macht das Haus sauber und tut alle diese Dinge. Aber wenn Jesus kommt, nimmt er, was ihm angeboten wird. Ihr nehmt ihn an die alte, staubige Dachstube irgendwo im Keller hinein. Erinnert ihr euch an die Zeit, als ihr zur Kirche einmal ging, bevor ihr ein wirklicher Christ wurdet? Ungefähr einmal im Jahr, und ihr habt euer schönstes Kleid zu Ostern angezogen, ein kleines Band um euer Haar herumgetan und habt euch beschwert, dass der Prediger 20 Minuten gepredigt hat. Aber er hat euch dafür nicht getadelt. Er hat es angenommen. Ihr seid heimgegangen, habt euer neues Kleid aufgehängt und gesagt, nun, ich denke, dass es da genug Religion ist für das ganze Jahr. Aber er hat euch deswegen nicht gerügt. Er hat euch nichts vorgeworfen. Er hat es einfach angenommen. Das ist alles, was er von euch bekommen konnte. Manchmal ist es so, dass er sogar das nicht von euch bekommt. Ihr gebt ihm irgendeinen Platz. Welchen Platz hat er heutzutage in deinem Leben, Christ? Hat er den besten Teil? Oder gibst du ihm nur die Dachstube? Oder einfach ab und zu ein kleines Gebet? Wie steht es um dich? Welche Art von Platz gibst du ihm? Da saß Jesus. Er saß dort für sich selbst. Deine Jünger konnten nicht da reinkommen, dass sie eingeladen waren. Die Menschen standen herum und haben sich die Sache angeschaut. Und dort saß Jesus abseits, sehr unbehaglich. Den Geruch der Straße hatte er an sich, die schmutzigen Füße. Ungesalbtes Gesicht. Und war nicht willkommen geküsst. Er saß dort einfach ein bisschen abseits in der Ecke, er hatte sein Haupt geneigt. Alter Pharisäer, warum hast du ihn überhaupt eingeladen, du Heuchler? Das ist die Art, wie es mit eurer Kirche ist. Ihr werdet für eure Erweckung beten, und wenn der Heilige Geist kommt, schiebt er es ab. Ihr möchtet es niemals willkommen heißen. Jemand wird geheilt oder wird mit Heiligem Geist erfüllt. Ihr werdet es ihm nicht gestatten, darüber zu sprechen. Ihr schiebt ihn ab. Ihr möchtet den Heiligen Geist nicht mehr. Ihr möchtet keinen Prediger, der über die Heiligen Geist und die Heiligen spricht. Ihr möchtet ihn nicht mehr. Ihr möchtet irgendeinen klassischen, kleinen, halben, witzigen Kopf mit einem ganz polierten Auftreten, mit einem ganzen Haufen geistiger Theologie, mit sehr guter Grammatik und Zeug wie das. Gebt mir einen altmodischen, Gott erfüllten Heiligen Geist, Heiligungsprediger, wo Jesus willkommen ist. Er wird eure Herzen segnen und ihr werdet dort sitzen und es herunterschlucken. Ihr möchtet ihn nicht willkommen heißen. Er verlangt es, dass er ihn preiset, aber ihr seid nicht willig, ihn zu preisen. Aber ihr werdet den Präsidenten zurufen: Hey Präsident, wie geht es dir? Ich habe dich ja lange Zeit nicht mehr gesehen. Aber wenn Jesus kommt, dann schiebt er ihn in eine Ecke. Unwillkommen. Ihr betet und betet für die Erweckung. Wenn die Erweckung anfängt hervorzukommen, dann fangt ihr an zu sagen, ha, nicht in meiner Gemeinde. Ich habe nichts damit zu tun, was dort vor sich geht. Oh, du Schauspieler! Hochmut! Die Nase in der Luft! Heuchler! Schande über dich! Mein Jesus ist manchmal zu dieser Stadt gekommen, aber ihr habt ihn in die Ecke abgeschoben. Ihr habt darüber geredet und gesagt, er sei vom Teufel. Ihr habt gesagt, dass es Gedankenlesen ist. Ihr sagt, dass es nichts für dich hatte. Schande über dich, Heuchler! Jesus wird am Tag des Gerichts eine Tonbandaufnahme haben von dem, was ihr gesagt habt. Er kommt zu irgendeiner Stadt und klopft an die Tür. Er tut Dinge, wie die Menschen sagen, aber das ist ja alles Unsinn. Sie schieben es weg und dann betet ihr moderne Kirche für eine Erweckung. Pharisäer, euch Schauspieler, ihr seid nur willig, es zu empfangen, wenn ihr es auf die Art bekommt, wie es euch gedacht hat. Aber Christus kommt, so wie er kommen wird. Er kann sein, dass er eure Theologien in Verlegenheit bringen wird. Aber da sitzt er, nachdem er eingeladen ist. Er ist gekommen. Wie oft haben diesen alten, förmlichen Fleischtochter für eine Erweckung gebetet? Es ist eine lange Zeit her, da sie hier ganz über dieses Land für eine Erweckung beteten. Billy Graham und Jack Shue und diese Gruppe hier. Über das ganze Land betet wir eine Erweckung. Und hier kommt der Heilige Geist herunter und wir bezeichnen es als Abgründigkeit. Halleluja! Er kommt herunter mit denselben Zeichen und Wundern und alles andere und beweist, dass er hier ist. Aber ihr nennt es vom Teufel. Heuchler! Eines Tages werdet ihr vor eurem Fernsehapparat sterben, wegen dieser Lästerung zur Hölle gehen. Ihr handelt aufgrund eines Haufen Theologie von irgendeiner Bibelschule oder Seminar. Schauspieler, Heuchler, die kommen niemals hinein und sie sagen, oh, ich gehe nicht zu dieser kleinen alten Versammlungsbude. Oh, du Heuchler. Jesus sitzt dort. Jesus mit schmutzigen Füßen. Sie nennen ihn Jesu in Deutschland. Jesu mit schmutzigen Füßen. Es bewegt sich etwas in mir, um zu sagen, Gott, Jesus, ein ungeladener Gast. Der Fürst der Herrlichkeit, die Quelle des Lebens und unwillkommen mit schmutzigen Füßen. Er sitzt dort mit dem Dreck an seinen Füßen und seinem Gewand, während alle übrigen gut riechen und aufpoliert sind. Dort saß er mit gesenktem, überdrüssigem Gesicht. Die Schweißflecken standen in seinem Bart. Seine Augen hat er niedergeschlagen, ungeküsst. Jesus verlangt es, geküsst zu werden. Es ist eine Schriftstelle in der Bibel, welche sagt, küsse den Sohn, dass er nicht erzürnt. Das ist richtig. Jesus verlangt es, geküsst zu werden. Hast du ihn je geküsst? Sicher könnt ihr das tun. Er sitzt dort unwillkommen. Schmutzige Füße. Jesus mit schmutzigen Füßen. Oh, gibt euch das kein komisches Gefühl? Jesus mit schmutzigen Füßen. Unwillkommen. Seht hin, was ihr heutzutage mit ihm tut. Anstatt, dass ihr ihn in euren schönen großen Kirchen hineinbringt, schiebt ihr ihn ab nach irgendeiner kleinen Evangelien auf der Ecke dort, wo der Lebensmittelhändler sogar keine Lebensmittel hat. Er geht ganz verseucht an einen alten, schmutzigen Platz dort irgendwo in den Keller. Ihr betet darum, dass er kommen soll und ihr bringt ihn in das dreckigste Loch, was ihr überhaupt finden könnt. Gott sei gnädig. Aber gesegnet sei sein Name, er kommt trotzdem. Ihr sagt, was ist das auf der Ecke? Ein kleiner, alter, heiliger Rollertabernakel? Trotzdem kommt er. Sie sind die Ärmsten, aber er kommt sowieso. Heiß ihn willkommen. Er versucht, in eure große Kirche hineinzukommen, aber ihr seid nicht willig, es ihm zu gestatten. Ihr wisst zu viel. Ihr seid zu sehr mit den Angelegenheiten der Kirche beschäftigt. Heuchler, er steht dort, ihr habt ihn eingeladen. Wofür betet ihr? Diese Dinge werden stattfinden, wenn der Heilige Geist kommt. Und er wird zu eurer Kirche kommen und er werft ihn hinaus. Du Pharisäer, du Schauspieler, ihr versucht nur demgemäß zu handeln, was euch in irgendeiner Bibelschule oder Seminar eingehaben. Aber warum heißt es nicht Jesus willkommen? Jesus mit schmutzigen Füßen. Oh Gott, Jesus mit schmutzigen Füßen, ein liebhabender Retter. Diese Füße werden bald durchnagelt werden. Wie sitzt er dort, ungewaschen, mit Schmutz und Dreck von der Straße mit Blasen an den Füßen? Schmutzigen Füßen, edlen Händen. Bald wird er mit einer Dornenkrone gekrönt werden. Und lasst uns nicht die Ströme von Blut, die sein Gesicht herunterfließen, berühren. Dort sitzt er inmitten dieser religiösen Menschen, unwillkommen. Mein Jesus mit schmutzigen Füßen. Oh Gott, oh, wenn ich nur der Diener hätte sein können. Oh, wenn ich nur hätte hinkommen können und seine Füße waschen könnte. Dort sitzt er mit schmutzigen Füßen, unwillkommen. Keiner möchte etwas mit ihm zu tun haben. Seine Füße sind schmutzig. Weshalb, was hat er denn getan? Was hat er denn getan? Er kam trotzdem. Ich sagte, ja, ich werde dort sein. Weshalb? Er saß dort, er hatte keine Verabredung an, seine Verabredung einhalten. Er wird jede seine Verabredung mit euch einhalten. Da saß er. Der Pharisäer hat sich seine Hände gerieben. Er sagte, nun, schau, Dr. Jones, siehst du, er war sich nicht bewusst, dass Jesus dort saß. Denkst du, dass er sich unbehaglich fühlte? Natürlich fühlte er sich unbehaglich. Obwohl alle Menschen um ihn herum waren, fühlte er sich unbehaglich. Keiner hat ihn willkommen geheißen. Dann das Erste, was geschah, wisst ihr? Was hat er denn getan? Was sagte er? Dort saß er auf diese Art. Nun lass uns sehen, was er tun wird. Ich schaue nach draußen. Lasst uns alle nach draußen schauen. Schaut jeder. Jeder wusste, wer war. Und sie sagten, wo ist er? Ich schaue hier auf den Schauplatz. Schaut, was die Straße runterkommt. Ich sehe eine kleine alte Frau. Oh, welch einen Namen hatte sie in der Stadt? Sie war eine Sünderin. Wir werden nicht die Einzelheiten eingehen. Sie war eine Prostituierte. Eine Frau mit einem schlechten Ruf. Eine, die verkehrt gehandelt hatte. Aber erinnere dich, Bruder. Sie ist jemandes Tochter. Das stimmt. Wie weißt du, was solches Leben veranlasst hat? Vielleicht hat irgendein Liebhaber sie zu solch einem Leben eingeführt, hat seine Arme um sie herumgelegt, hat ihr den Himmel auf Erden versprochen und dann, wenn er ihren Charakter ruiniert hatte, war er davon gelaufen, um einer anderen Frau zu verderben. Vielleicht hat er ihr zu dieser Art zum Leben von. Wer kennt ihre Geschichte? Aber nun ist sie gezeichnet. Keiner möchte etwas mit ihr zu tun haben. Sie streift in den Straßen umher, versucht sich am Leben zu erhalten, so gut sie kann. Ich höre sie sagen, schau dort bei dem Haus des Pharisäers, ich wundere mich, was dort vor sich geht. Natürlich, sie kann es nicht in solch eine Menschenmenge wie diese hineinbegeben. Das ist völlig aus der Ordnung für eine Prostituierte, um je zu solch einem Ort zu gehen. Aber sie geht auf der Außenseite des Hauses heran. Oh Gott, ich sehe, wie sie auf ihren Zehenspitzen steht. Und sie bemüht sich, über die Schultern diesen alten, großen Kerle zu schauen. Sie bemüht sich sehr, sie sagt, seht all diese guten Sachen, die sie zu essen haben. Oh, schaut euch mal an. Fast nicht zu glauben, wie gut die Reichen haben. Ist es nicht wunderbar? Dann fällt ihr Blick plötzlich zur Ecke hin. Da ist er. Das ist er. Oh, sagte sie, aber auf die Art kann es nicht sein. Seine Füße sind schmutzig. Sein Gesicht ist schmutzig. Es ist eindeutig, er ist nicht willkommen. Er ist sehr selten willkommen bei den Reichen. Die sagt, oh, das darf nicht wahr sein. Ist er es wirklich? Sie schaut wieder hin. Ja, das ist er. Sie dreht sich um. Sie rennt sehr schnell zur Ecke. Sie eilt die Stufen hinunter, durch die Straßen hindurch, läuft sie, sie geht die quietschenden Treppen auf in ihre kleine Dachstube, dann sie rennt zu einer kleinen Kiste, die sie dort hat, öffnet sie, sie zieht einen kleinen Sack heraus, in welchem ihr ganzes Money drin ist, was sie besaß, sie schaute danach. Sie setzt sich hin und plädiert. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Mir ist alles, als wenn ich träume, etwas muss mir verkehrt sein. Ich dürfte nicht zum Fest gehen. Ich kann es einfach nicht tun. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es so, dass sie den kleinen Sack nimmt und wieder zurücklegt. Oh, aber ich kann es nicht tun. Er wird wissen, wie ich das Geld bekommen habe. Er ist ein Prophet. Er ist ein Seher. Er wird wissen, wie ich das Geld bekommen habe. Aber oh, schau, sie haben ihn eingeladen, er sitzt dort auf diese Art. Wie haben sie es ihm angetan? Oh, jemand soll sich darum kümmern. Jemand soll sich heutzutage darum kümmern. Aber sie sind nicht willig, es zu tun. Sie sind zu sehr durch die Unterhaltung beschlagnahmt. Sie bleiben auf, um sich das Fernsehen anzuschauen. Lasst uns heute Abend ins Autokino gehen. Es ist zu heiß, um zur Gemeinde zu gehen. Oh, ihr Schauspieler! Diese alte Hure, sie hat es wieder aufgehoben gesagt. Aber ich muss. Oh, ich glaube, dass ich verrückt bin. Die Tränen fließen ihre Wangen herunter. Oh, ihn anzuschauen. Die Art zu sehen, wie er ausgesehen hat. Sein trauriger Blick. Jeder lief an ihm vorbei und keiner hat ihm willkommen geheißen. Er sitzt dort wie ein Mauerblümchen. Jeder läuft an ihm vorbei. Das ist es, wie es heutzutage ist. Jeder läuft an ihm vorbei. Oh, ihr habt eure Gemeinde, ihr habt eure Religion, eure Doktoren und so weiter. Aber was ist mit Jesus? Ihr geht einfach an ihm vorbei. Lass ihn dort auf diese Art sitzen. Sie sagte, ich muss etwas in dieser Sache tun. Ich muss es tun. Ich kümmere mich nicht darum, was die Leute sagen. Wisst ihr, da ist etwas Spezielles mit Frauen. Ich wünschte nur, dass sie mehr Gebrauch davon machen wollen. Sie stehen nicht so rum und wundern sich, wie Männer es tun. Sie stehen dort, wir stehen dort, wundern uns und fügen alles in unseren Gedanken zusammen. Aber Frauen tun gewöhnlich das, was sie in ihrem Herzen haben. Sie sagt, ich muss es tun. Ich sehe, wie sie ihre Gewänder zusammenrafft und nimmt diesen kleinen Strumpf, der mit allen Pfennigen, die sie hatte, gefüllt war. Die alte Bude verlassen, sie geht die Straße herunter und beeilt sich. Sie schaut hinüber und geht gerade zu diesem großen Parfümerieladen. Ich sehe diesen alten Juden mit seiner langen, gekrümmten Nase dort sitzen, sein Geld zählen. Seine Geschäfte an diesem Tage waren sehr träge gewesen. Oh, ich habe sogar meine Unkosten heute nicht herausbekommen. Sogar meine Unkosten sind nicht gedeckt. Ganz erbittert und innerlich zerrissen. Und als Erster, was dann geschieht, wisst ihr, er läuft in den Laden hinaus. Aber als Erstes, was dann geschieht, wisst ihr, sie läuft in den Laden hinein, aber er behandelt sie nicht wie eine Dame. Er schaut hinauf. Gut, schau mal, was da draußen ist. Er läuft nicht heraus und sagt, kann ich dir helfen? Kann ich dir behilflich sein? Was möchtest du? Sie sagte, ich möchte die allerbeste Flasche, die du in deinem Laden hast. Ich möchte das Beste haben, was du überhaupt hast. Er reicht zu dem Öl. Oh, wenn er das Geld sieht, macht er einen Unterschied. Ja. Ich will das Beste, was du hast. Er ist würdig, das Beste zu empfangen. Was tut ihr für ihn? Ihr gebt ihm die Überbleibsel. Oh ja, den ganzen Tag rennt ihr herum, gebt ihm 3 Minuten, bevor ihr zur Ruhe geht. Er verdient, euer bester Freund zu sein. Er verdient es, alles zu haben, was du hast. Und was tut ihr in dieser Sache? Ihr gebt ihm einfach irgendetwas. Er nimmt es an. Er nimmt es trotzdem. Er nimmt es. Aber sie sagte, ich will das Beste. Es kostete sie alles, was sie hatte, um das Beste zu bekommen. Das ist es, was ihr tun sollt. Gebt ihnen eure Bestes. Gebt ihnen das Beste zu geben. Gebt ihnen das Beste eures Lebens. Gebt ihnen die Besten eurer Lieder. Gebt ihm euer ganzes Talent. Gebt ihm alles, was ihr habt. Gebt ihm eure Füße. Gebt ihm eure Hände. Gebt ihm eure Augen. Gebt ihm euren Mund. Gebt ihm eure Ohren. Gebt ihm eure Seele. Gebt ihm eure Herzen. Gebt ihm euren Preis. Gebt ihm alles, was ihr habt. Halleluja! Er verdient das Beste. Sie sagte, ich will das Beste, was du hast. Gut, sagt er, lass uns erst mal sehen, wie viel Geld du hast. Deshalb entleerte er den Strumpf und zählt das Geld. Ja, 280 römische Genere, das ist genau, was er kostete. Und dann geht er hinüber und holt sich die Flasche, übergibt sie ihr. Und dann, ich höre ihn sagen, wunder mich, was sie damit tun wird. Hier geht sie, die Tür hinaus, sie muss sich beeilen, sie ist spät. Es ist besser spät als niemals, stimmt's? Du hast auch eine lange Zeit gewartet. Es ist besser, dass du nun kommst. Bleibe nicht, wie ihr seid. Seit langer Zeit habt ihr wirklich verlangt, ein Christ zu sein. Ihr habt eine lange Zeit gewartet. Es wird ziemlich spät, das stimmt. Aber geh trotzdem. Lass diese Zeit die Zeit sein. Lass diesen Morgen der Morgen sein. Ich würde nun den ganzen Weg für Christus gehen. Ich muss dorthin. Hier kommt sie. Ich kann sehen, wie sie den Juden sagen, seht hin, wer dort geht. Ich bin mir dessen sicher, dass ich zu dem Fest des Pharisäers gehe. Wundere mich, ob einer der Pharisäer eingeladen hat. Oh, ihr Amerikaner, ihr seid so gut. Wir sind uns einfach nicht bewusst, wie verachtenswert wir überhaupt sind. Das stimmt. Wir sind zu gut. Wir denken, dass wir immer etwas besser sind als jemand anders. Ihr armen, nackten, erbärmlichen Heuchler. Weißt du nicht, dass du verloren bist? Oh, Amerika, wie hat Gott gewollt, euch zu sammeln, aber ihr habt es nicht gewollt. Wie hat er euch gerechte Männer gesandt, die gepredigt haben, die von Keks und trockenem Brot abgestanden im Wasser gelebt haben, und ihr habt euch irgendwie Spaß gemacht und sie heilige Roller genannt, habt sie ins Gefängnis geworfen oder in solche Örter, ihr habt sie verachtet. Oh, ihr seid so gut, ihr braucht keinen von diesen. Die Bibel sagt in der Offenbarung, wisst ihr nicht, dass ihr blind seid, erbärmlich und elend und arm und nackt, und ihr wisst es überhaupt nicht? Oh ja, hört zu, ihr Damen, ihr könnt euch alle Arten von Sachen zusammentun und hinausgehen und euch zurechtmachen, die besten Kleider anziehen, zu den besten Kirchen gehen, und ihr könnt euch ganz anders zurechtlegen, eure Haare manikürt, ist es, was ihr es nennt. Ihr tragt diese Schuhe mit diesen hohen Absätzen und malt euch wie ein Zirkus, geht zur Kirche und sagt, ich bin genauso gut wie die übrigen. Oh, du elendes, blindes Wrack, du weißt ja nicht, dass du verloren bist. Du weißt nicht, dass du verloren bist. Du denkst, wenn du deine Kleider wechselst, in einem guten Auto herumfahren könnt zur heutigen Zeit, dass ihr eine gute Stellung habt, der Chef euch auf den Rücken klopft und deshalb denkt, dass ihr alles habt. Ihr meint die Gemeinde, ihr würdet nicht zu einem Ort gehen, wo sie vielleicht laut rufen und beten. Ihr würdet euch schämen, wenn eure Nachbarn euch sehen würden. Du armer Heuchler, weißt du nicht, dass du verloren bist? Du kennst Jesus nicht. Du hast deinen Raum für ihn. Noch einige Minuten ungefähr. 3 oder 4 Minuten. Ja. Ja, sie gehen an mir vorbei, ohne mich zu bemerken, wo eins sie lächelnd an mir vorbeiliegen. Ihr kennt das alte Lied. Ich bin nun gebrandmarkt. Gebrandmarkt. Ich bin gebrandmarkt, wohin ich gehe. Ich bin gebrandmarkt, 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 was ich bin. Es scheint, dass jeder es weiß. Das stimmt. Aber ich bin versiegelt, versiegelt, versiegelt. Ich bin durch Gottes göttlichen Geist versiegelt. Oh, Ehre
sei Gott, Halleluja, Amen. Ich gehöre ihm und weiß, dass er mir gehört. Oh, rufet laut, wenn ihr möchtet. Oh, ich bin auf meinem Weg, Halleluja. Ich habe nicht mehr so viele Meilen auf seinem Weg zu gehen. Das stimmt. Auf seinem Weg. Doch sie geht. Sie geht, zieht ihren Schleier über ihr Gesicht, geht die Straße herunter. Die Heuchler stoßen einander heimlich an. Sie geht geradewegs dahin, wo das Fest ist. Sie rennt dahin. Die Tränen brennen auf ihren Wangen. Die Leute können sehen, dass sie geweint hat. Ich wundere mich, warum sie geweint hat. Sie neigt sich nach draußen. Oh, ich kann solch eine Sache. Ich kann eine solche Sache nicht tun. Ich kann es nicht tun. Oh, ich kann dies einfach nicht tun. Ich aber, sie, was wird er sagen? Er weiß, was ich bin. Das ist ein gutes Ding, Sünder. Er weiß, was du bist. Amen. Komm trotzdem. Komm trotzdem. Oh, du Pharisäer, der du während all dieser Zeit zur Kirche gegangen bist und die Leute haben gedacht, dass du ein Christ seist. Er weiß aber, was du bist. Du bist ein, er weiß, was du bist. Er sieht, was du da drinnen in dir ist. Ihr schämt euch deshalb, zum Altar zu gehen, weil ihr zu lange der Kirche angehört habt. Aber er weiß Bescheid über dich. Er weiß, was in ihrem Inneren ist. Sie stoppt und sagt, oh, ich kann es einfach nicht tun. Ich kann es einfach nicht tun. Was wird er bezüglich einer Frau sagen, wie ich es bin? Was wird er sagen? Aber hier haben sie ihn eingeladen und ihm eine Gelegenheit. Hier ist meine Gelegenheit. Oh, ihr habt euch nicht bewusst, welch eine Gelegenheit ihr habt. Ihr habt heute eine Gelegenheit, Freunde, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Ihr habt heute eine Gelegenheit, um ein Heiliger Gottes zu sein. Ihr braucht keine stinkenden Sünder zu sein. Ihr könnt ein Heiliger Gottes sein. Ihr braucht kein Heuchler zu sein. Ihr braucht nicht ein Kirchenbesucher zu sein, der vorgibt, ein Christ zu sein. Ihr braucht dort nicht mitzumachen, um zur Kirche zu gehen, um eure Gemeinheit zu verbergen. Ihr könnt ein wirklicher Christ sein. Ihr habt eine Gelegenheit. Hier ist sie. Sie sagt, oh, sie, was wird er sagen, wenn ich zu ihm komme? Was würde er tun? Aber ich höre sie sagen, zu einer Zeit habe ich ihn predigen gehört. Das ist es. Wenn ihr je ein Wort gehört habt, dann hat sich etwas geändert. Oh, Herrlichkeit! Ich hörte ihn eines Tages am Ufer des Galiläischen Sees. Ich hörte ihn zu all diesen Arten von Menschen, die um ihn herum standen, sagen, und er erhob seine teuren Hände und sagte, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Oh, sagte sie, oh, weißt du, das ist es, was ich brauche. Ruhe, meine arme, elende Seele ist brennend. Er sagte, wie auch immer, das schließt auch mich ein. Damit hat er auch mich gemeint. Sicher, aber schau, was zwischen mir und ihm steht. Das ist es, was zwischen euch und ihm steht. Da ist eine Menge von Betrügern, die zwischen dir und ihm stehen. Da sind zu viele, die euch veranlassen werden, dass du nicht zu ihm kommst. Da waren viele Leute damals, die sagten, dass er verrückt war. Sie stehen noch immer zwischen dir und Jesus. Aber er sagte, komm, Halleluja, komm, Bruder. Weißt du, was sie dann tat? Sie hat diese Alabasterfläche unter den Arm gesteckt und fing an, sich mit einem ihrer Ellbogen in diese Richtung und in den anderen, in die andere Richtung, ihren Weg durch die Menschenmenge zu bahnen, bis sie zu Jesus kam. Könnt ihr so etwas tun? Könnt ihr so etwas tun, euren Weg hinweg von den Unglauben und die Zeit, die Wunder sind vorbei und solche Dinge wie der Heilige Geist gibt es nicht mehr, euch davon wegzubahnen und einfach davon zu entfernen? Sie hat sich einen Weg gebahnt, bis sie zu ihm kam. Nun, hier steht sie. Sie steht vor Jesus. Die einzige Stelle, wo sie je Ruhe für ihre Seele findet konnte. Sie ist hilflos. Sie fällt hin. Sie fällt zu Boden. Sie fängt an zu seufzen und zu weinen. Die Tränen fließen ihre Wangen herunter. Oh, sie ist so schuldig und so traurig. ihn auf die Art dort sitzen zu sehen, mit schmutzigen Füßen, beim Festmahl des Pharisäern, mit schmutzigen Füßen. Sie weint. Das Erste, was dann geschieht, wisst ihr, sie gerät außer sich. Sie ist sich nicht bewusst, was sie tut. Gott, hilf uns, um ab und zu aus uns zu geraten, damit wir uns zu Jesus begeben, um gerettet zu werden. Bruder, ich kann mich daran erinnern, als ich zu ihm kam. Ich war ganz außer mir. Ich habe mich nicht darum gekümmert, wer dort herum war. Ich weinte, ich jauchzte, ich habe den Herrn gepriesen. Ich habe mich sowieso nicht darum gekümmert, wer mich sah. Ich war außer mir. Gott, hilf uns, um diese alten, trockenen Glaubensbekenntnisse und Denomination zur Seite zu schieben, damit wir zu Jesus kommen können, um gerettet zu werden. Sie ist außer sich. Die Tränen fließen in ihre Wangen hinunter. Und das Erste, was geschieht, wisst ihr, sie ist so außer sich. Sie steht am Brunnen der Liebe. Sie war so außer sich, dass sie anfing, seine Füße mit ihren Tränen zu waschen. Tränen, die von ihrem Gesicht herabflossen. Oh, welch ein wunderschönes Wasser. Welch ein wunderschönes Wasser. Tränen der reuigen Sünderin, die die schmutzigen Füße von Jesus wäscht. Tränen der reuigen Sünder, die die schmutzigen Füße von Jesus wäscht. Sie war ganz außer sich. Sie hat seine Füße gerieben. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Ihr Herz war so glücklich, dass sie die Gelegenheit hatte, in seiner Gegenwart zu stehen. Sie wusch seine Füße mit ihren Tränen. Oh, sie hat sie gerieben. Und das erste Ding, wisst ihr, sie war so aufgeregt und außer sich, sodass sie ihre Haare herunterfielen. Sie hatte all diese Locken auf ihrem Kopf. Ihre Haare fielen herunter und sie fing an, seine Füße mit ihren Haaren abzutrocknen. Oh, welch ein Handtuch zum Trocknen. Höre zu. Da sind manche Frauen diesen Tagen, wenn sie versuchen würden, seine Füße zu waschen, es mit ihren Haaren abzutrocknen, müssen wohl auf ihrem Kopf stehen, um es zu tun. Da sie sich die Haare abgeschnitten haben, das stimmt. Nun warte für eine Minute. Ich habe das nicht gesagt als einen Witz. Das ist keine Zeit für Witze. Lasst mich euch etwas sagen. Das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass die Haare einer Frau ihre Herrlichkeit ist. Das ist richtig. Und was seht, was geschah? Das einzige Anstingelding, was sie hatte, waren ihre langen Haare. Es fiel herunter zu seinen Füßen. Da lag ihre Herrlichkeit zu seinen Füßen. Sie trocknete. Sie trocknete Jesu Füße mit ihren Herrlichkeit. Halleluja! Gott, helf uns, dasselbe Ding zu tun. Sie wischte seine Füße ab, badet sie mit den Tränen des Wassers, der Quelle von einem reuigen Herzen. Aus ihrem Herz wallten die Tränen auf. Oh Gott, ich bin so elend, so erbärmlich. Oh, ich bin so elend. Oh Gott, ihre Herrlichkeit hing herunter auf seinen Füßen und sie trocknete seine Füße mit der Herrlichkeit ab. Welch ein Bild der Rettung. Tränen ihrer Augen, die seine Füße wuschen, ihre Herrlichkeit, das einzige anständige Ding, was sie hatte. Damit trocknete sie seine Füße. Oh nein, dann versuchte sie sich aufzurichten. Sie konnte es nicht aufrichten. Sie hat sich halbwegs aufgerichtet. Die Tränen flossen wie Ströme an ihrem Gesicht herunter. Sie wusch seine Füße. Dann nimmt sie das Alabasterflasche, bricht den Hals davon ab. Sie gießt den ganzen Inhalt. Über seine Füße. Sie hat den ganzen Inhalt über seine Füße gegossen. Sie hat seine Füße nicht einfach berieselt. Sie hat es ganz ausgegossen, ihren ganzen Lebensunterhalt, ihre ganze Herrlichkeit, all ihr Geld, alles, was sie besaß und sogar ihr ganzes Herz hat Tränen ausgegossen. Und sie hat die es zu den Füßen Jesu gelegt. O du armes Kirchenmitglied, elender Heuchler, der du so starr und gleichgültig in die Ferne schaust, weißt du denn nicht, was diese arme Prostituierte tat? Sie legte alles, was sie hatte, zu den Füßen Jesu. Sie wollte, dass er willkommen ist. Worauf liegt das Fest zu? Wer kümmerte sich darum, was mit dem Fest geschah? Ich bin an dem Fest. Nicht interessiert, ich bin daran interessiert zu sehen, dass ein Sünder zu Christus kommt. Es macht nichts aus, wie sie zu ihm kommen. Was zählt ist, dass sie bei ihm ankommen. Ein altes Fest, das ist es, was heutzutage Schwierigkeit ist. Wir sind so sehr beschäftigt mit den Festen und Dingen, die Wohltätigkeitsessen, Unterhaltung, Basketball spielen, Glücksspielen in der Kirche. Einfach schon der Gedanke. Und ihr lasst Jesus hinausgehen. Oh, wie schade. Hier ist das Fest ganz durcheinander gebracht. Seht nach all den Menschen, die dort herumstehen und sich angaffen. Und seht, der eine Pharisäer stößt den anderen an. Seht? Wenn er ein Prophet wäre, würde er wissen, welch eine Art von Frau das ist, die dort bei ihm steht. Ich habe dir doch gesagt, dass er kein Prophet ist. Er würde es nicht zulassen. Diese arme Frau, sie konnte es gar nicht hören. Sie war so glücklich. Sie dachte daran, was geschehen würde, wenn er seinen Fuß bewegen würde. Würde er seinen Fuß bewegen? Sie wäre, wenn er seinen Fuß bewegt hätte, sofort weggelaufen. Aber nein, er hat es niemals getan. Er hat sich daran erfreut. Er hat sich an diesen Dienst, der ihm erwiesen wurde, erfreut. Er hat sich daran erfreut, dass irgendjemand ihn so sehr liebte. Er verhielt sich ganz ruhig, während sie einen Fuß in ihre Hand nahm. Sie wurde einfach seine Füße küssen, da sie ganz außer sich war. Oh Gott! Ich wünschte, dass wir dahin kommen könnten. Sie küsste seine Füße. Das Erste, was dann geschah, wisst ihr? Der alte Pharisäer sagte, seht, ich habe euch gesagt, dass er kein Prophet ist. Er würde es gewusst haben, wer sie ist. Seht, diese Frau, sie wird sogar seinen Ruf zerstören. Oh, wie blind! Oh, wie fürchterlich! Oh, Hochmut! Oh, Hochmut ist so ein übles Ding. Höre zu, er dachte, dass diese Frau sein Ansehen zerstören würde. Aber weißt du, Bruder, Jesus erwirbt sein Ansehen in der Gegenwart der Sünder. Hier ist es, wo er sein Ansehen bekommt. Nicht in der Mitte der starren Eingebildeten, aber in der Mitte der Sünder, die willig sind, sich zu bekehren. Das ist es, wo Jesus Ansehen erlangt, wenn Sünder zu ihm kommen. Da ist sie. Sie hat seine Füße gewaschen. Seine Füße. Sie hat seine teuren Füße geküsst. Oh Gott, ich denke nur daran, wie sie sich gerade küsse. Bald wird es so sein, dass Nägel in diese Füße hineingeschlagen werden, damit das Blut für meine Sünden vergossen wird. Sie küsst seine Füße und benimmt sich aufgeregt. Ich kann sehen, wie Simon dort steht. Oh, ich kann sehen, wie rot er in seinem Gesicht wird. Dann ganz weit vor Zorn. Oh mein! Jesus dreht sich herum, schaut ihn an und sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ich bin in dein Haus gekommen, weil du mich darum gebeten hast. Ich kam, aber du hast mir kein Wasser gegeben, um meine Füße zu waschen. Er sagte, ich bin zu deiner Kammer gekommen, aber du hast mir kein Salböl gegeben, um mich selbst damit zu salben. Er sagte, du hast mich gar nicht geküsst, hast mich nicht willkommen geheißen. Oh Gott! Branham Tabernakel, wach auf! Ihr habt meine Füße nicht gewaschen. Ihr habt mich in Verlegenheit sitzen lassen. Ich hatte vor, etwas für euch zu tun. Aber ihr habt es mir nicht gestattet. Ihr habt meine Füße nicht gewaschen. Du hast mir kein Salböl gegeben, um mein Gesicht zu salben. Meine Füße brennen. Auch meine Wangen sind versenkt. da ich zwei Tage in der heißen Sonne gereist bin, aber du hast mir kein Salböl gegeben, um mein armes, ausgetrocknetes Gesicht zu salben. Meine Füße sind schmutzig und stinken. Du hast mir kein Wasser gegeben, sie damit zu waschen. Du hast mich sogar nicht geküsst, um mich willkommen zu heißen. Aber, sagt er, diese arme Frau, von der Zeit ihrer Ankunft in diesem Gebäude, hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Halleluja! Oh Gott, ich würde es auch tun. Er sagte, ich sage dir, Frau, deine Sünden, welche viele waren, sind dir alle vergeben. Was Gutes wird eure alte, starre Kirche dir tun? Was Gutes wird diese alte Urkunde, worauf euer Name im Kirchenregister eingetragen ist, euch tun? Ihr müsst Jesus willkommen heißen, dadurch, dass ihr die alte Starrheit aus eurem Leben schafft. Er sagte, ihre Sünden, welche viele waren, sie sind alle vergeben. Ich kann einfach nicht weiter predigen, denke ich. Oh Gott, deine Sünden, welche viele waren, sind dir alle vergeben. Gehe nun in Frieden. Sie steht dort. Ihre Wangen sind verblasst, ihre Augen verschwommen, das Salböl ganz über ihrem Mund und ihr Gesicht vom Küssen seiner Füße, das sie gesalbt hatte. Die Tränen laufen ihre Wangen herunter, ihre Haare hingen herunter, ganz durchtränkt mit dem Dreck, Staub und Dung der Straße, die in ihren Haaren hingen, womit sie seine Füße abgetrocknet hatte. Und um dieses Wort zu hören, du hast dich selbst in Verlegenheit gebracht. Und um das Wort zu hören, nun sind dir alle deine Sünden vergeben. Deine Sünden sind dir alle vergeben. Gehe in Frieden. Oh Gott. Ich will dort stehen. Ich will es auch tun. An irgendeinen herrlichen Tag, wenn das alles vorüber ist, wenn ich meine letzte Predigt gepredigt habe. Ich werde nun alt, ich bin mir dessen bewusst. Ich sage zu den Jungen diesen Morgen, ich bin fast 46 Jahre alt, ich muss etwas für Gott tun. Ich kann hier nicht viel länger sein. Die Natur zeigt uns, wenn ich noch zusätzlich 20 Jahre leben würde, seht, wo ich sein würde. Das Leben fließt hinweg. Ich kann es spüren, aber eines Tages, wenn alles vorüber ist, ich will keine Villa dort oben. Ich will nicht etwas Großes dort oben im Himmel. Ich will denselben Füßen kriechen. Ich will herunterschauen, wenn sie ein bisschen mit meinen Händen sanft klopfen und gerade auf den Fuß küssen. Und sagen, oh Jesus, du hast mich geliebt, und mein Pfad so dunkel war, wenn ich so in Not war, Herr, und ich war so gleichgültig. Und doch hast du dich um mich dann geliebt. Du bist derjenige, der mich hindurchgeführt hat. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh. Oh Jesus. Oh Jesus. Diese Füße wurden für mich vernarbt. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werde weitergehen. Oh, und auf diese Art ihn zu berühren. Ich würde sagen, Meister, du weißt alles. Ich würde das Gefühl haben, niemals von dieser Stelle hinwegzugehen. Das würde mich für all die Mühsal des Weges bezahlen. Die Mühsale des Lebens mögen viele sein. Das Fluss mag kalt sein. Wie unwichtig wird es an dem Morgen erscheinen, wenn wir auf den Straßen von Gold wandern werden. Hier sind so viele Hügel, die man hinaufklettern muss. Ich bin so oft übermüdet, aber eines Tages, wenn ich dort hinaufkomme und den letzten Flussübergang überquert habe, wenn ich ihn dann nur sehen kann, seine Füße samt beklopfen und ihn willkommen heißen kann, ich werde sagen, oh Herr Jesus, ich bin so froh, dass du mich liebtest. Als ich so sündig war, ich bin so froh, dass du mich erhalten hast. Wenn ich nichts anderes tun konnte, wenn ich hier auf Erden war, wenn ich krank war, hast du mich geheilt, Herr. Als ich ein Sünder war, hast du mir vergeben. Oh, gesegneter Jesus, ich würde seine Füße mit meinen Tränen benässen. Lass uns unsere Häupter nun beugen, während ich bete. Während der Pianospieler hinaufkommt, geliebter Jesus, oh Herr Jesus, mit schmutzigen Füßen, so kalt und gleichgültig, machen wir dich dadurch so unwillkommen, Jesus. Was kann ich tun, geliebter Gott, was kann ich tun? Ich möchte dir eines Tages begegnen, Herr. Ich will deine teuren Füße zusammenklopfen und sagen, Herr, du liebtest mich. Du wurdest für mich vernarbt. Du wurdest für meine Ungerechtigkeit verwundet. Durch meine Wunden, deine Wunden bin ich geheilt. Ich liebe dich so sehr, Herr, weil du mich zuerst geliebt hast. Nun, Herr Jesus, lass uns alle das tun. Schenk es, Vater, während wir unsere Häupter gebeugt haben. Ich wundere mich, ob ihr euch die Mühe machen würdet, um eure Hand zu erheben. Für nur eine Minute, wer es euch sagen werdet, Bruder Branham, ich bin ein Sünder. Ich will nun Jesus annehmen. Ich habe ihn in mein Haus eingeladen. Bruder Branham, ich habe mich seinetwegen irgendwie vor meinen Leuten geschämt. Gott segne dich, Mutter. Ich habe ihn in mein Haus eingeladen. Ich habe ihn nicht befördert. Ich habe mich dessen einfach ein bisschen geschämt. Ich habe gesehen, wie meine Nachbarn hereingekommen sind. Es wird Zeit für mich zu beten. Und ich habe ihn einfach vorbeigehen lassen. Und ich habe gar nichts gesagt. Ich schäme mich, Bruder Branham, dass ich ja das getan habe. Jesus, ich schäme mich dafür. Ich werde meine Hand zu dir erheben mit der Frage, dass du mir vergibst. Ich habe dich nicht geschätzt, wie ich es getan hätte tun sollen. Gott segne dich, junger Mann. Jemand anders, der seine Hand erheben möchte zu Gott und sagen, Gott sei mir gnädig. Gott segne dich, du Freund. Gott segne dich. Dame, Jesus ist hier. Er ist hier genauso, wie er je war. Er ist hier so gegenwärtig, wie er damals bei dem Fest des Pharisäers war. Wir haben ihn diesen Morgen eingeladen und er ist hier. Schämt ihr euch nicht irgendwie? Habt ihr keine Tränen von euren Gesichtern herunterlaufen, um euch zu sagen, Herr? Ich schäme mich. Ich will nicht gleichgültig sein. Ich möchte dich lieben. Ja, ich möchte dir alles geben. Wollt ihr unauffällig eure Hand zu ihm aufheben, durch dieses zu tun, Herr? Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, dich, Schwester. Schau nach Jesus. Durch Nägel vernarrt. Gott segne dich, Bruder. Ist dort sonst noch jemand anders hier? Hebt einfach eure Hand. Gott segne dich, Schwester. Gott segne euch, Brüder. Gott segne euch.
Ende der Predigt.